konfliktfreies Leben ist nicht nur langweilig und ich sag's immer so ein bisschen locker, ja, so eine Beziehung mit Konflikten erzeugt Reibung und Reibung erzeugt Wärme. Und alles andere wäre für mich relativ kalt. Konfliktfrei, konfliktvermeidend. Also mein Hund darf doch auch wissen, wie ich bin und was erlaubt ist und was verboten ist. Also es ist ja ein bisschen gruselig, wenn man sagt, der beste Freund des Menschen, der Hund, und man wird dann dem so eine Scheinwelt vorgaugeln, eine konfliktfreie Scheinwelt, um irgendwie so ein Harmoniegedöns da zu erzeugen. Also ich finde Reibung und Auseinandersetzung gut, und das ist ja nicht immer, dass das, also im Gegenteil, das führt eher dazu, dass größere Auseinandersetzungen auch vermieden werden.
Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Jona und ihr hört den Canis Podcast. Vielleicht habt ihr schon mal gehört, Canis TrainerInnen arbeiten konfliktannehmend. Aber was heißt das überhaupt? Darüber sprechen wir heute, denn Konflikte spielen im Hundetraining eine große Rolle. Also höchste Zeit, dem Thema eine ganze Podcast-Folge zu widmen. Trainingsaufbau mit viel Plan und Struktur, dafür ist er bekannt. Auch im Seminar Häusliches Programm und Konfliktmanagement leitet er die Canis-StudentInnen an, sich mit Beziehungen, tatsächlichen Konflikten und Stellvertreterkonflikten auseinanderzusetzen. Heute zu Gast Rainer Durrenkamp. Hallo Rainer, schön, dass du mal wieder im Podcast zu Gast bist.
Hallo Jona, freut mich auch.
Heute haben wir auch ein ganz, ganz tolles Thema, finde ich. Ich weiß gar nicht, warum wir da vorher nicht drauf gekommen sind, das mal zu besprechen, aber es ist ja auch irgendwie so praxisnah, deswegen freue ich mich da sehr drauf. Und zwar reden wir über Konflikte bzw. dem mit inbegriffen Stellvertreterkonflikte. Ich habe da Fragen gesammelt, wie immer, von unseren ZuhörerInnen, und du hast die Fragen ja, glaube ich, schon mal so kurz gesehen. Ich muss sagen, ich war echt begeistert davon. Also nicht nur, wie viel da kam, sondern auch, wie gehaltvoll teilweise die Fragen waren. Da hatte ich so das Gefühl, die Leute haben sich richtig Gedanken gemacht.
Ja, ich war auch sehr überrascht. Also ja, fand ich auch richtig gut.
Ich würde sagen, wir starten auch mal direkt rein, und ich habe das so ein bisschen strukturiert. Und zwar wäre meine erste Frage, die ich an dich weitergeben möchte: Was genau sind eigentlich Konflikte?
Naja, Konflikte ist ja was alltäglich ist. Also jetzt auch mal unabhängig vom Hundetraining. Letztendlich sind es immer Situationen oder ja Dinge, wo sich, bleiben wir mal im Kleinsten, zwei Lebewesen, zwei Menschen uneinig sind. Das heißt, wir haben unterschiedliche Auffassungen von irgendwas, das können unterschiedliche Ziele sein, wir haben unterschiedliche Erwartungshaltungen, wir haben unterschiedliche Interessen oder auch Meinungen, Einstellungen, was auch immer. Das heißt, zwei Menschen sind unterschiedlicher, also unterschiedliche Geschichten und Dinge. Und jetzt muss es drum gehen, also das ist erstmal so ein kleiner Konflikt, und der ist ja erstmal per se nichts Schlimmes, sondern das ist was ganz Normales und was Alltägliches. Und jetzt ist die Frage, wie wichtig ist wem was? Und wollen wir diesen Konflikt lösen oder können wir den noch einfach stehen lassen? Also muss ja nicht jeder Konflikt gelöst werden.
Mhm. Daran anschließend wurde auch gefragt, wozu sind sie wichtig und wie erkenne ich sie, also die Konflikte, und wie lerne ich, damit umzugehen? Also drei Fragen in einer eigentlich.
Ja, ich gehe jetzt mal ganz grob davon aus, dass jetzt die Frage irgendwie aus dem Hundetraining, Erziehung kommt. Mhm. Ne? Weil das ist ja ein Unterschied. Also wenn ich jetzt sage, wir sprechen über Konflikte im Hundetraining, mhm, dann haben ja diese, ich sag mal, menschlichen Bezüge nicht die gleichen Vorzeichen. Das heißt, wenn ich jetzt Erziehung nehme und ich habe hier einen Konflikt, und im Training ist es meistens so, also das ist der Normalfall, man kann es dann einfach umformulieren: Jemand hat ein Problem mit seinem Hund, empfindet das Problem, kann es nicht lösen, deswegen geht er ins Hundetraining. Ja? So, und das würde ich persönlich jetzt einen Konflikt nennen. Sie haben einen Konflikt oder ein Problem oder Schwierigkeiten, das wären jetzt erstmal so die drei gängigen Begriffe, und deswegen kommt jemand ins Hundetraining, weil er es eben nicht geregelt kriegt. Das heißt, das erkennen die und kommen ins Training, Punkt. Na, so, das wäre dann ein tatsächlicher Konflikt, ja, was man lösen möchte. Und jetzt sind wir ja im Hundetraining, und sprechen in der Regel dann über Erziehung. Das heißt, hier muss ich ja als Hundehalter meinem Hund irgendwas entweder verbieten oder Regeln aufstellen oder sonst was. Das heißt, dann wird es ja schon schwierig, dass ja, der hat vielleicht eine andere Meinung und ein anderes Ziel, aber hat ja, ich sage jetzt mal plakativ ausgedrückt, gar kein Mitspracherecht. Also wir können ja nicht, also wenn man menschlich Konflikte lösen will, dann kann man ja Kompromisse eingehen. Ne? Mhm. So, und im besten Falle, man hat zwei unterschiedliche Vorstellungen von irgendwas. Nehmen wir mal, keine Ahnung, man fährt gerne in Urlaub. Ne? Also man, ne, ich würde jetzt Tanja und ich, wir fahren gerne in Urlaub und Tanja will eher einen sportlichen, also einen Aktivurlaub machen und ich würde gerne ausruhen, schlafen, chillen. So. Gemeinsames Ding, Urlaub, die Ziele und die Vorstellung von dem Urlaub sind total unterschiedlich. Jetzt können wir uns natürlich irgendwie arrangieren. So, entweder können wir sagen, wir passen nicht zusammen, wir müssen uns trennen. Wäre eine Möglichkeit. Ist aber doof, ne? Wollen wir nicht. Also müssen wir überlegen, was können wir noch machen? Wir können, wenn wir das Geld haben, zweimal in Urlaub fahren. Einmal einen Aktivurlaub, einmal einen Ausruhurlaub, Chillurlaub. Wenn wir das Geld nicht haben, können wir sagen, okay, wir machen halbe-halbe, also ein Tag irgendwas Aktives, ein Tag ausruhen und können so den Urlaub gestalten. Oder man könnte sagen, sie fährt mit mir in Chillurlaub und fährt mit einer Freundin in Aktivurlaub. Also irgendwie kriegen wir was auf die Reihe, einen Kompromiss. Und beim Kompromiss müsste es am Ende so sein, dass alle Beteiligten zufrieden sind und auch nicht dann noch mal nachnölen. Aber du hast mir doch versprochen und wir wollten noch, sondern man diskutiert drüber, man spricht es aus, man überlegt, was will ich, was will der andere und wie kriegen wir hier eine gute Lösung hin. Also Kompromiss ist für mich immer so ein bisschen, ja, auch umgangssprachlich so ein bisschen, ne, wie so ein fauler Kompromiss. Ich finde, eine Einigung zu treffen, mit der am Ende alle zufrieden sind. Das ist auf der menschlichen Ebene quasi Konflikt und Konfliktlösung. Was will ich? Was willst du? Wie kriegen wir das irgendwie auf die Kette, dass am Ende alle zufrieden sind? Das hakt natürlich bei der Hundeerziehung. Mhm. Ne? Wenn mein Hund jetzt sagt, also pass auf, ich gehe gerne mit dir spazieren, ich würde gern jagen gehen und du gehst ein bisschen früher nach Hause, treffen wir uns halt am Auto. Ja, das geht nicht, weil ich meinen Hund halt nicht jagen lassen darf. Das heißt, ich kann nicht oder ich kann nicht sagen, pass auf,
du darfst zwei nur ein Rehe bisschen nein. beißen.
Genau, ne? Mhm. Also das heißt, das geht eben nicht, dass wir nicht zumindest, wenn wir wieder aufs Hundetraining gehen, jemand kommt mit einem Problem zu mir. Ja, dann muss das Problem gelöst werden und dann ist die Frage, können wir die Vorstellung und das Bedürfnis des Hundes hier berücksichtigen? Ja, und wenn wir es nicht berücksichtigen können, ist es quasi keine Konfliktlösung so im klassischen Sinne, dass am Ende beide zufrieden sind. Der Hund wird vermutlich unzufrieden sein, wenn er etwas nicht darf, was er nicht tun, also wenn er etwas, ja genau, wenn ich ihm das verbieten muss, weil man darf nicht jagen. So, und dann wird er nicht zufrieden sein. Der wird nicht sagen, geile Lösung, habe ich mit entschieden, wir machen es so. Hasen ja, Rehe nein oder so, das können wir nicht machen. Jagen zum Beispiel ist nicht.
Ja, beim Jagen voll, aber wenn du jetzt mal überlegen, zum Beispiel an der Leine pöbeln, könnte ja vielleicht auch bei verschiedenen Hunden unterschiedlich aussehen. Also wenn man es denen verbietet, könnten manche Hunde ja auch sagen, ah, ich muss es gar nicht machen, ist ja eigentlich auch entspannt, ohne Pöbeln spazieren zu gehen. Und andere sagen vielleicht, oh Mann, das Pöbeln, das war mein Highlight am Tag, dass ich dem Nachbarshund zurufen konnte, dass er nicht so blöd gucken soll. Und die sind dann nicht so zufrieden mit der Idee, oder?
Natürlich, also am Ende kann ein Hund, wenn er selber quasi die Lösung nicht pöbeln, von alleine nicht findet, ja, sprechen wir dann ja von einem Lernprozess, den wir in der Erziehung so mit annehmen, ne, und sagen, pass auf, lass das. Und ich kann mir gut vorstellen, dass Hunde oder kennen die auch, dass die am Ende zufrieden sind, dass sie sagen, ach Gott sei Dank, ich dachte immer, ich müsste das machen. Ne, ich habe hier Verantwortung übernommen, aber muss ich gar nicht. Ich meine, das wäre ja der Superwunsch in der Erziehung, ne, dass der Mensch über, ne, die sozialen Strukturen Verantwortung übernimmt, seinen Hund sagt, das wollen wir nicht, das gehört sich nicht, das machen wir nicht. Und der Hund am Ende sagt, Gott sei Dank, lehne ich mich zurück. Und ich muss das gar nicht mehr machen. Also das kommt mit Sicherheit vor, dass der Hund keine eigene Idee hatte für eine Lösung und mit der Hilfe des Menschen dann am Ende mit der neuen Lösung, sich nicht pöbeln zu verhalten, in Ruhe dran vorbeizugehen, zufrieden ist. Also das will ich nicht ausschließen, dass das auch bei Hunden so passiert.
Ja, vielleicht noch deutlicher würde es bei ängstlichen Hunden werden zum Beispiel, wo man sagt, ja, ist jetzt blöd, durch die Angst durchzumüssen, aber danach ist eigentlich ganz nett, wenn man wieder etwas mehr Freiheit im Leben hat.
Ja, das weiß ich halt nicht. Wie rechnen die Hunde das auf? Also die sagen ja nicht, also nehmen wir mal an, ich habe einen Hund, der zieht an der Leine. Mhm. Ja, und jetzt könnte man ja ein Gentleman Agreement machen. Pass auf, im Dorf läufst du ordentlich an der Leine. Dafür lasse ich dich dann im Feld meinetwegen an der Schleppleine ziehen und da kriegst du dann quasi die Möglichkeit. Der Hund wird ja nicht sagen, okay, geiles Agreement, ich laufe in der Stadt ordentlich, ne, bis zum Feld und ab dann, weil du lässt mich ja dafür dann. Weil wir sprechen ja hier nicht über kognitive Fähigkeiten, dass der Hund sagt, okay, wir machen einen Kompromiss auf dieser kognitiven Ebene, wir machen treffende Übereinkunft, sondern wir sprechen ja beim Hund immer wieder über einen Lernprozess. Ne? Und er kann lernen, in der Stadt nicht zu ziehen und dann im Feld von mir aus zu ziehen oder auch frei zu laufen. Aber er wird ja nicht sagen, ich laufe freiwillig ordentlich an der Leine, weil ich später dafür Freilauf kriege. Mhm. Das fehlt ja. Und deswegen wird der Hund ja nicht sagen, ich sage jetzt mal so, freue mich, also das Endergebnis für den Hund ist dann schön, wenn er, bleiben wir bei deinem ängstlichen Hund wieder, ne, wenn er sagt, ich hatte Angst, jetzt habe ich aber durch das Training und da musste ich vielleicht irgendwie durch eine schwierige Zeit durch, weil ich müsste ja jetzt ja zum Beispiel eine Flucht verhindern. Ja? Mhm. Da wird der Hund nicht sagen, toll, ne, ich weiß ja, am Ende geht's mir dadurch besser. Mhm. Ja? Und da fehlt natürlich bei menschlicher Konfliktlösung fehlt natürlich da dann der Austausch, ne, der verbale und über Verstand gehende Einsicht, Vernunft. Das sind ja alles Dinge, die beim Hund nicht da sind, sondern wir gehen immer über den Lernprozess und der nimmt den Vorteil, nimmt er gerne. Aber er lässt dadurch nicht irgendwie den Nachteil, der wird nicht gegengerechnet.
Mhm. Und der Hund kann sich ja vorher auch nicht dafür entscheiden. Also wenn jetzt jemand, ein Mensch zu einer Verhaltenstherapie geht, weil er sagt, ich habe Angst vor Höhe, dann entscheidet er sich ja bewusst dafür. Der Hund sagt nicht, ich gehe jetzt in die Verhaltenstherapie.
Nee, der wird ja quasi damit hingeschleift. Ne? Und wäre ja die Frage, also ich hatte noch nie einen Hund, der gekommen ist, sagt er, du, ich habe da Schwierigkeiten mit meinem Menschen. Der ist nicht so kompromissfähig, nicht so lösungsorientiert, kannst du da mal drüber gucken. Sondern die Menschen kommen ja ins Hundetraining, ne, weil sie ein Problem empfinden. Und hier sprechen wir ja, was ja in anderen Podcasts auch schon dran war, häufig ist ja ein Konflikt oder ein Problem, was die Leute empfinden, schlicht und ergreifend normales Verhalten von Hunden. Mhm. Ne, da kann ja der Hund jetzt auch nichts dafür. Wenn ich das als problematisch empfinde. Mhm. Und der Hund müsste ja nur bei jemand anders da sein. Ne? Zum Beispiel nehmen wir, oder allein auch die Größe. Ja, nehmen wir irgendeinen großen Hund, nehmen so einen Neufundländer. Wenn der an der Leine zieht, ist doch was anderes, als wenn ein Papillon an der Leine zieht. Das heißt, das könnte man ja locker stehen lassen. Ist ja der gleiche Konflikt, meinetwegen. Der Hund zieht an der Leine, der Mensch, der eine wird durch die Gegend gezerrt und hat Schulterschmerzen, was auch immer. Und der andere sagt, kann ich mit zwei Fingern halten. Das heißt, meine Empfindung und meine Wahrnehmung ist ja auch dafür entscheidend, ob es überhaupt ein Konflikt, sprich ein Problem oder sowas ist.
Mhm. Ich weiß nicht, ob ich jetzt ein bisschen zu sehr vom Thema abkomme. Wenn, dann bremse mich. Mhm. Aber ein Gedanke dazu, und zwar haben wir ja gerade eigentlich schon so ein bisschen drüber geredet. Ja, krass, der Hund sagt ja gar nicht, er möchte diese Verbesserung haben. Und eigentlich ist ja dann, es klingt ja jetzt erstmal alles auch ein bisschen gemein, dass wir sagen, ja, aber ich habe dich angeschafft und ich möchte, dass du an der Leine läufst, auch wenn du das überhaupt nicht möchtest. Und ich möchte das von dir und das und das und das. Ist es dann die Frage, gibt es eine Alternative dazu und wie sähe die aus? Also es wird ja dann auch gerne mal gesagt, ja, aber es gibt ja eine Alternative, dass wir in den Konflikt gehen, nämlich wir bringen dem einfach Verhalten bei, Alternativverhalten, was er stattdessen zeigt und das finden wir dann viel besser und das machen wir ganz nett, indem wir das anlernen und es immer einen Keks gibt, wenn man das Richtige tut, zum Beispiel, oder ein Spielzeug oder so. Wie sieht es denn da aus mit diesen Alternativen, statt in den Konflikt zu gehen?
Naja, Alternativen, also wir bleiben mal bei dem Beispiel, dass es greifbarer wird, der Hund zieht an der Leine. Ne? So, und wenn er an der Leine zieht, könnte ich, was soll ich als Alternative auftrainieren? Ich muss ja, also wenn ich die Notwendigkeit habe, ich muss an der Leine irgendwie von A nach B laufen. Weil es ist Leinenpflicht, ich muss durch die Stadt laufen, ne, oder durchs Dorf, ich kann den Hund hier nicht ohne Leine laufen lassen. Ja? Und er zieht an der Leine, was ja auch ein Grund ist, warum man dann die Leine dran haben sollte, weil sonst wäre er ja irgendwie weg oder würde was weiß ich wo hinlaufen. So, jetzt zieht er an der Leine. Was will ich jetzt alternativ auftrainieren? Sitz? Komme ich ja nicht voran.
Ne?
Ja. Ja, du könntest einen Fuß trainieren, aber die Schwierigkeit, also für mich wäre alles, was der Hund macht, außer ziehen, wäre für mich schon Alternativverhalten. Also okay. Nicht zu ziehen ist ja eine Alternative zum Ziehen. Mhm. Ne? Und jetzt kann ich ihm natürlich, und das ist gerade mit dem, bei dem Alternativverhalten, das ist für mich so ein, naja, ein kleines rotes Tuch, dass man sagt, pass auf, mach was anderes, das lohnt sich und lass dafür das ursprüngliche Verhalten oder deine ursprüngliche Motivation sein. Das klappt nur. Und gerade wenn man, und wenn man das mit dem Alternativverhalten machen will, macht es auch Sinn, das mit Belohnung aufzutrainieren. Nur jetzt kommt ja wieder die Kosten-Nutzen-Rechnung des Hundes ins Spiel. Wie selbstbelohnend ist das Verhalten, was er von sich aus machen würde, im Vergleich zu der Belohnung, die ich ihm für ein Alternativverhalten bieten kann? Und daran wird es immer scheitern. Und das klappt mit Sicherheit bei Dingen, die dem Hund nicht wichtig sind. Dann kannst du ein Alternativverhalten auftrainieren, wenn man das gerne möchte, und sagen, pass mal auf. Aber das wird sich bei Dingen, die dem Hund nicht wichtig sind, von alleine ergeben. Also nehmen wir mal an, bei mir ist es zum Beispiel so, wir haben so einen betonierten Feldweg, da gehen wir mit den Hunden spazieren und da kommen halt Autos vorbei oder mal ein Fahrradfahrer oder sowas. Ne? Das kommt uns eine Mutter mit Kind entgegen. Nicht viel, ist nicht viel los, aber es passiert. Unsere Hunde haben kein Interesse an Autos, kein Interesse an Fahrradfahrern und Mutter mit Kind, sagen die jetzt auch nicht, Mörderinteresse, läuft halt ein Mensch vorbei mit Kinderwagen. Alles uninteressant. Das heißt, da wir höflich sind, kommt was entgegen, wir rufen unsere Hunde, die kommen zu uns, die sind im Freilauf, die kommen zu uns und meistens setzen wir die gerade, ne, beim Auto, Gefahr, sie können ja doch mal wegspringen, sagen wir Sitz und die Hunde setzen sich. Und sie kriegen auch ab und zu mal ein Leckerchen. Also schön ab und zu belohnen, Verhalten sehr feste.
Partielle Verstärkung.
Genau, weil die sich aber für diese Sachen nicht interessieren, da kann das passieren, das Auto kommt von hinten, Elektroauto, hörst du heute nicht mehr, ich laufe. Und auf einmal kommen alle drei Hunde angerannt, schwänzeln um mich rum und wollen sich hinsetzen. Drehe ich mich rum, da kommt ein Auto. Weil sie jetzt schon gelernt haben, okay, wenn ein Auto kommt, ranrufen, hinsetzen, belohnt werden. Mhm. Das klappt, weil das Auto nicht wichtig ist. Mhm. Wenn das beim Hasen klappen würde, wäre ich Millionär. Mhm. Alternativverhalten auftrainieren, der Hase, komm doch lieber zu mir, mach Sitz, das lohnt sich auch. Ja, aber was lohnt, wie lohnvoll, wie selbstbelohnend ist dem Hasen hinterherzulaufen? Ja, und deswegen wird Alternativverhalten rein so vom Lerntheoretischen nur funktionieren bei Dingen, die den Hunden nicht wichtig sind. Und da kann man es auch gerne machen. Ja, ich würde das jetzt nicht Alternativverhalten auftrainieren nennen, sondern ich sage, komm ran, mach Sitz, einfach aus Sicherheitsgründen. Ne? Die Mutter mit dem Kinderwagen, die fühlt sich sicher. Oh, die Hunde haben gehört. Die sitzen jetzt da. Ich würde, wenn ich da sehe, da hat jemand Sorge, sogar noch anleihen. Nur damit jemand sieht, okay, ich brauche keine Sorge haben, die Hunde hören, die sind im Sitz, die sind angeleint, mir kann nichts passieren. Mhm. Eine reine Höflichkeitsgeschichte. Ja? Mhm. Und das machen meine Hunde dann mehr oder weniger automatisch. Und wenn das jetzt jemand sagen will, wow, der Rainer hat ein Alternativverhalten auftrainiert, ja, von mir aus. Ne? Also die müssten bei mir aber, wenn ich es nicht sage, gar nicht automatisch sitzen. Das heißt, ich habe das ja immer, dass ich das quasi anweise, kommt ran. Und wenn sie da sind, würde ich sagen, sitzt. Wenn die es automatisch machen, von sich aus gerne. Aber sie müssten nicht. Es reicht, wenn sie bei mir bleiben. Und das ist immer die Schwierigkeit bei dem Alternativverhalten. Wenn das quasi, wenn meine Belohnung kleiner, geringer ist als das ursprüngliche Verhalten, wenn das eine höhere Motivation oder eine höhere Selbstbelohnung hat, dann wird das Alternativverhalten nicht funktionieren.
Das heißt, der Satz, dann musst du einfach nur länger und besser trainieren oder deine Belohnungen müssen besser werden, ist eine Lüge?
Ja.
Punkt.
Ich würde es gern sehen. Ne? Also ich bin ja Praktiker und ich würde das gern sehen. Ja. Und wie lange will man trainieren? Und ich kenne kein Konzept, dass man länger trainiert und Belohnung erhöht und was will ich denn machen? Also.
Und dann ist ja auch die Frage, welche Belohnung? Ist die Belohnung eine Abhängigkeit im verschobenen Beutefangverhalten, weil irgendwelche Sachen geschmissen werden und wollen wir das dann? Also, das müsste man ja dann auch für sich selber entscheiden. Ist es dann auch wieder die Frage, das könnte ja funktionieren, dann zum Beispiel eher wieder, wenn dein Hund total drauf abfährt.
Ja, das wäre für mich immer so eine Frage der Arbeitsethik. Ne?
Ja, genau.
Ja. Darf ich jemand abhängig machen, nur dass er besser hört? Ja, oder quasi hören wäre, also besser hören wäre gar nicht die richtige Argumentation, sondern der ist so in seinem Tunnel, so in seiner Abhängigkeit, dass er das unerwünschte Verhalten so gar nicht zeigt. Ne? Und das wird auch, nehmen wir mal das Beispiel, man hat den Hund ballverrückt gemacht, ja, und man hat den Ball in der Tasche. Und man hat das gemacht, weil der Hund jagt und man will Alternative bieten, auch in Beschäftigung, was auch immer. Das wird nicht klappen, wenn ich den Ball habe, mein Hund ganz normal im Freilauf ist 10, 20 Meter von mir entfernt und der Hase springt auf. Dann brauche ich hinten mit dem Ball nicht mehr zu quietschen. Der dreht nicht rum. Der geht erst den Hasen jagen und holt sich dann den Ball.
Und dann geht es vielleicht noch viel mehr den Hasen jagen, weil er so sehr schnell Bewegungsreize gelernt hat, der zu gehen. Also er ist in einem anderen Bereich besser geworden. Oder fängt an, dann das Auto zu jagen oder das Kind auf dem Dreirad.
Absolut, ja, ja. Genau. Also ich schaffe mir da, genau, ich fördere ja durch, ich sag mal, unreflektiertes Ballspiel auch das Jagdverhalten. Das heißt, der Hund geht auf Bewegungsreize, die eigentlich nichts mit Jagen zu tun haben. Also tote Beute, ne? Ein Tennisball. Nimm einen Hund von der Straße, nimm irgend so einen, ne, fahr nach Griechenland oder von mir aus, ne, irgendwo die Hunde, die da auf der Straße rumleben, werf da mal einen Ball, da geht keiner hinterher. Weil die sagen, was hat denn ein Ball mit mir zu tun? Das heißt, wir machen so einen Ball zu einer künstlichen Beute, die wird geworfen und die ist spannend, weil sie fliegt und weil sie sich bewegt. Und wenn ich das jetzt mit mehreren Objekten mache, haben alle eins gemeinsam, sie bewegen sich und fliegen. Und jetzt habe ich den Hund trainiert, auf bewegte Reize zu reagieren. Das ist gelinde gesagt dumm in einer bewegten Welt. Und jetzt muss man auch dafür sich persönlich die Kosten-Nutzen-Rechnung machen. Nehme ich das in Kauf? Ja, nur um den Hund, und ich kann ihn ja nicht mal vom Hasen abrufen. Ich könnte ihn nur davon abhalten, weil ich die ganze Zeit mit dem Ball spiele, damit er den Hasen gar nicht wahrnimmt. Habe aber das große Problem, dass er vielleicht auf andere Bewegungsreize geht. Also ich habe mir ein Eigentor geschossen.
Ich entschuldige mich, dass ich ein bisschen vom Thema weggelenkt habe, aber warum habe ich das gemacht? Weil eigentlich unterstreicht alles, was du jetzt gesagt hast oder was wir jetzt so rausgearbeitet haben, den Kernpunkt der Folge, nämlich warum sollte man sich diesen ganzen Stress mit den Konflikten antun? Oder warum sind wir vielleicht auch der Meinung, dass in einen Konflikt gehen auch sinnvoll sein kann?
Ich sehe das gar nicht so dramatisch. Also ich finde Konflikte, die ich auch lösen kann, die fördern auch unsere Beziehung. Ich will gar nicht konfliktfrei leben, weder mit Tanja, also mit meiner Frau, noch irgendwie mit meinen Kindern oder auch mit anderen Mitmenschen. Also ein konfliktfreies Leben wäre für mich ganz, ganz Gruseliges, weil es ja auch nicht immer, also nicht jeder Konflikt ist ein Problem und unlösbar und ist belastend und lebenseinschränkend. Das wird aus meiner Sicht viel zu hoch gehängt. Und wir bräuchten aus meiner Sicht wieder mal eine schöne Streitkultur, ne, dass man eine eigene Meinung vertreten kann. Und jetzt auch wieder auf der menschlichen Ebene. Ich muss ja gar niemand von meiner Meinung überzeugen. Man kann doch auch ganz schön meine Meinung, deine Meinung. Man tauscht sich aus, man diskutiert drüber und geht auseinander und ist immer noch seiner Meinung. Ja, beide. Es ist ja nicht schlimm. Das heißt, Konflikte müssen nicht zwingend gelöst werden. Jetzt wieder der Unterschied zur Hundeerziehung. Da gibt's in der Regel, oder die zu mir ins Training kommen, haben einen Konflikt, den sie lösen müssen, weil der Konflikt entweder die Umwelt belastet oder für einen selber so lebenseinschränkend ist, dass sie sagen, der muss gelöst werden. Und wenn jemand sagt, puh, mit dem Konflikt habe ich überhaupt kein Problem, wird er ja auch im Leben nie in die Hundeschule gehen. Na, also der ziehende Papillon-Mensch, der wird doch nicht in die Hundeschule gehen, weil er sagt, du, den halte ich mit zwei Fingern. Das ist gar kein Problem. Das ist für mich kein Problem. Und der mit dem Neufundler wird sagen, das ist ein Mörderproblem. Wenn der zieht, ne, mit, keine Ahnung, 60, 65 Kilo Allradantrieb, dann ist es ein Problem. Das heißt, dann sind wir wieder bei der Wahrnehmung oder beziehungsweise, ja, wie wirkt es für jeden und wie ist es für jeden Einzelnen?
Damit bist du auch schon auf die nächste Frage der ZuhörerInnen eingegangen. Und zwar, sind Konflikte nicht auch gut? Ja.
Ich finde ja. Ja. Und wie gesagt, man muss das nicht so hochhängen. Wenn jemand wirklich kommt mit einem für ihn wirklich schwerem empfundenen Problem, dann muss man das natürlich ernst nehmen und muss sagen, ja, alles klar, kann ich verstehen, das ist auch anstrengend, es ist auch nervend und das ist dann unser typisches Hundetraining. Ne? Und ich finde Auseinandersetzungen und Konflikte, ich finde die schön, weil man sie entweder lösen kann oder auch stehen lassen kann.
Mhm. Daran schließt sich die Frage an, warum werden Konflikte als etwas Negatives in der Gesellschaft angesehen? Ja, das ist jetzt eine sehr philosophische Frage, die könnte man jetzt auf sehr vielen Ebenen beantworten. Aber hast du vielleicht bezogen auf das Hundetraining eine Vermutung oder irgendwie ein Bild, was du uns geben kannst, warum, ich würde fast schon sagen, so viel Angst aufkommt, wenn das Wort Konflikt aufkommt oder wenn man über Konflikte mit dem Hund redet oder auch darüber redet, wie man diese Konflikte bespricht?
Nö, also ich kann nur so ein bisschen spekulieren. Also ich meine, das macht es ja auch nicht besser, wenn man jetzt sagt, naja, du hast halt ein Problem oder du hast Schwierigkeiten. Das ist erstmal nur die Termini geändert. Also ja, wenn ich jetzt philosophisch antworten soll, ich glaube schon, dass es auch ein gesellschaftliches Problem ist, dass Menschen nicht mehr so konfliktfreudig sind, also auch kein, also das nicht gut finden, in die Auseinandersetzung zu gehen, in Reibereien zu gehen. Und es ist vielleicht ein Stück weg anstrengend. Und gerade wenn man auch auf der menschlichen Ebene geblieben, wenn ich jetzt argumentieren muss, dann muss ich mir auch erstmal über meine eigene Position Gedanken machen. Also wenn ich meine Meinung vertreten will, muss ich ja erstmal eine haben. Ja, ich weiß nicht, warum so viel Sorge vor Konflikten sind. Wirklich, ich sage jetzt mal, nenne es mal als Unterschied, ne, große Probleme, die mir lebenseinschränkende Schwierigkeiten bereiten. Ja, da kann ich mir gut vorstellen, dass da jemand keinen Bock drauf hat, da in die Auseinandersetzung zu gehen. Aber es gibt so viele kleine, und unser Leben ist voller Konflikte, und es gibt so viele kleine Konflikte, die, ich finde, nicht dramatisch sind und die man, ja, wo man locker auch ein Stück weg vielleicht lernen kann, mit zu leben. Ich finde da nichts schlimm dran. So, von daher kann ich es auch nicht so gut nachvollziehen. Also wenn man sich wieder jetzt dann, du hast ja aus Hundetrainingssicht gefragt, wenn man sich dann in gewissen Situationen durchsetzen muss, dass man da keine Lust auf die Auseinandersetzung hat, das kann ich nachvollziehen. Hat ja, oder wer hat das schon? Das hat ja keiner. Ja, also keiner hat Lust, irgendwie sich durchzusetzen. Ne? Wir sprechen ja dann auch wieder vom im lerntheoretischen Sinne, ne? Ich muss unerwünschtes Verhalten bestrafen, damit er dann in der Folge neues Verhalten zeigen kann und so. Da hat ja, ich kenne niemanden, der sagt, ach du, ich habe mir einen Hund angeschafft, weil ich bestraf gerne und habe mir extra einen Hund angeschafft, der passt nicht zu mir, der hat viele Verhaltensweisen, die mich stören, die würde ich hier gern weghaben wollen. Das macht ja keiner. Also keiner hat Lust, in die Auseinandersetzung zu gehen, wenn man über Bestrafung Verhalten weniger werden lassen muss. Kenne ich niemanden, der sagt, das war der Anschaffungsgrund. Aber wenn man jetzt seinen Hund gern hat und man hat einen Hund, der Verhaltensweisen zeigt, die von mir, meiner Umwelt oder auch vom Gesetz her, vom Gesetzgeber her inakzeptabel sind, dann muss ich in die Auseinandersetzung gehen. Und dass da nicht jeder Bock drauf hat, das kann ich verstehen.
Also einmal das nicht Bock drauf haben in der Situation oder in der erwarteten Situation, aber auf der anderen Seite könnte es eine Angst sein, dass die Beziehung sozusagen, ich sag jetzt mal umgangssprachlich, in die Brüche geht oder man nicht mehr lieb gehabt wird?
Klar, davor kann man Angst haben. Aber ich sag mal, wenn ich das jetzt auf das Menschliche wieder beziehe, wenn ich Angst hätte, dass wenn ich mich mit Tanja streite, also ganz normal, über ein Thema sind wir uns uneinig und wir diskutieren das aus und wir streiten uns. Ich sag meine, sie sagt ihre. Wenn da nicht die Sorge hätte, die zieht aus und sucht sich einen anderen, dann würde ich meine Beziehung in Frage stellen. Also das wäre für mich, weißt du, ich passe mich doch nicht an und bin konfliktvermeidend, nur dass ich gemocht und geliebt werde. Also das wäre für mich eine gruselige Vorstellung. Ne? Und ein Konflikt sollte ja immer zumindest auf menschlicher Ebene auf eine gute Lösung kommen, das ist das eine. Und beim Hund müssen wir einfach auch ein Stück weg, was du vorhin schon angesprochen hast, dem Hund geht's am Ende besser, wenn er meinetwegen jetzt mehr Freiheiten hat, mehr ohne Leine laufen darf, ne, weil dem missachteten Rückruf, das habe ich erzieherisch alles gut in den Griff gekriegt. Aber ich darf doch nicht erwarten, dass der Hund sagt, danke. Danke, dass du mich erzogen hast. Der Weg dahin war zwar ein bisschen nervig, aber ich weiß, das habe ich ja nur gemacht oder du hast es nur gemacht, dass ich hinterher mehr Freiheiten habe. Das darf ich doch von dem Hund nicht erwarten, dass der dankbar ist, dass ich über Konflikte und Lernerfahrung ihm am Ende mehr Freiheiten gebe. Da fehlen ja selbst bei Kindern bis zu einem gewissen Alter, obwohl sie die kognitiven Fähigkeiten hätten, da fehlt doch das Verständnis. Also wenn man dem Kind sagt, du lernst doch nicht für die Schule, du lernst fürs Leben, da wirst du doch ausgelacht mit 15. Das versteht doch keiner. Ja, wenn wir ganz viel Glück haben, wenn die Kinder irgendwann erwachsen sind, selber Kinder haben, dann werden sie sagen, ah, Papa, jetzt weiß ich, was das damals sollte und warum du das gemacht hast, weil es einfach notwendig ist. Aber in dem Moment, wo man erzieht, und wir sprechen jetzt dann erstmal von einem Verbot, weil wenn ich was erlaube, das nehmen die Kinder ja auch immer gerne. Aber wenn ich was verbiete, darf ich doch nicht in dem Moment erwarten, dass das Kind oder das oder der Hund sagt, Dankeschön, ich weiß wofür.
Mhm.
Dann bin ich kein guter Erzieher.
Anziehen.
Wenn ich
ja, aber es ist halt kalt draußen, also musst halt was anziehen, Punkt.
Ja. Ja. Genau. Und wenn ich da immer Verständnis und das erwarte, dann glaube ich, bin ich kein guter Erzieher. Dann müsste ich mir gedacht, ja, und ich muss damit ein bisschen Widerstand und Reibung und Auseinandersetzung auch ein Stück rechnen. Und jetzt kann ich ja für mich wieder entscheiden, um mal bei dem Thema Konflikt zu bleiben, wie wichtig ist es, dass das Kind jetzt was anzieht, ja? Dann muss ich drauf bestehen. Oder kann man sagen, nee, so wichtig ist das nicht. Dann frierst du halt ein bisschen, ne? Aber halt nicht so, dass es dann krank wird, Erkältung und so weiter und so weiter. Ne? Und dann kann man sagen, du, mach auch gerne deine Erfahrung. Ja? Mhm. Also da kann man auch ja wieder nicht alles immer zwingend lösen müssen, sondern manche Dinge können ja auch durch Selbsterfahrung gemacht werden. Das hast du dann aber wieder bei Kindern mit der Selbstreflexion. Weil wenn denen dann kalt ist und die frieren und so, dann kann man sagen, ja, guck mal, ich habe zufällig noch eine Jacke dabei, magst du sie jetzt haben? Mhm. Ja, aber dazu muss natürlich dann die Einsicht ein Stück wegkommen. Und da hakt es ja beim Hund auch immer mehr zumindest als bei Kindern.
Guck mal, jetzt hast du ein Loch vom anderen Hund. Willst du dich nicht jetzt besser verhalten beim nächsten Mal?
Genau.
Naja, könnte, ja. Aber kommt drauf an. Ist ein bisschen schwierig.
Kommt auf die Größe des Lochs an, wie eindringlich diese Erfahrung war, ob man.
Und ob man dann wirklich in die Wiederholung gehen möchte.
Ja. Genau.
Ja, wie sieht es denn generell mit der Beziehung aus? Gibt es denn positive Aspekte, wenn man mit seinem Hund in den Konflikt geht? Also kann sich das positiv auf die Beziehung auswirken, wollen die HörerInnen wissen?
Ich würde sagen, ja, konfliktfreies Leben ist nicht nur langweilig und ich sag's immer so ein bisschen locker, ja, so eine Beziehung mit Konflikten erzeugt Reibung und Reibung erzeugt Wärme.
Mhm.
Und alles andere wäre für mich relativ kalt. Konfliktfrei, konfliktvermeidend. Also mein Hund darf doch auch wissen, wie ich bin und was erlaubt ist und was verboten ist. Also es ist ja ein bisschen gruselig, wenn man sagt, der beste Freund des Menschen, der Hund, und man wird dann dem so eine Scheinwelt vorgaugeln, eine konfliktfreie Scheinwelt, um irgendwie so ein Harmoniegedöns da zu erzeugen. Ne? Also ja, ich finde Reibungen und Auseinandersetzung gut und das ist ja nicht immer, dass das, also im Gegenteil, das führt eher dazu, dass größere Auseinandersetzungen auch vermieden werden.
Mhm. Und auch allein das Wort, sich auseinanderzusetzen, also ist irgendwie auch ganz schön, aber eigentlich ist es ja auch, um sich dann wieder ein bisschen zusammenzusetzen und ich finde auch, ja, wie du sagst, oft erfahrungsgemäß rückt man da näher zusammen und gerade Hunde schätzen das, also ich weiß nicht, ob schätzen jetzt eine Vermenschlichung ist, aber nehmen das oft sehr an als, ah, da hat sich wirklich jemand mit mir beschäftigt, weil die verstehen ja Konflikte häufig und sagen, ach ja gut, dann haben wir das ja jetzt geklärt. Und da, also finde ich, hat man oft sehr schöne Momente, wie man dann auch wieder zusammenkommt auf einer neuen Ebene vielleicht.
Ja. Ja, sehe ich genauso. Also das eine, also sich wirklich auch, ich sage jetzt mal, mit den Schwierigkeiten, die ein Hund mitbringt, auch wirklich umzugehen und auseinanderzusetzen. Und nicht sagen, pff, du, die ignoriere ich weg oder ne, wir verhalten uns so, dass es nicht auftaucht. Das heißt für mich auch so ein klein bisschen, ich will mit meinem Hund ja auch gar nichts zu tun haben. Also nicht in guten und in schlechten Zeiten, sondern ich suche mir nur die guten raus. Ja? Und ich würde meinen Hund gerne kennenlernen, würde gerne wissen, wie er ist, in, ich sag mal, möglichst allen Situationen, die ich mit dem Hund irgendwie so durchs Leben purzle, also ich muss jetzt nicht in allen Situationen, aber so was so für mich im Leben relevant ist, da würde ich gerne wissen, wie mein Hund ist und dann auch vielleicht enttäuscht sein über das ein oder andere, was er so zeigt. Und dann muss ich mich dann eventuell erzieherisch darum kümmern, dass gewisse Dinge vom Hund nicht mehr gemacht werden. Also ich finde, das macht eine Beziehung aus.
Mhm.
Ja, sich miteinander zu beschäftigen, den anderen erstmal so zu nehmen und immer wieder, wir stoßen immer wieder an das Gleiche. Meine Frau, also Tanja, erziehe ich ja nicht. Die kann so bleiben, wie sie ist. Ja, das heißt,
ja, weil ihr partnerschaftlich auf einer Ebene miteinander kommuniziert und in Beziehung steht.
Ja, hier hat keiner dem anderen gegenüber einen Erziehungsauftrag. Beim Hund habe ich den aber. Ja, ich muss ihm erklären, wie die Welt, in den ich ihn reingekauft habe, funktioniert, was hier erlaubt ist, was verboten ist. Und das geht halt manchmal gegen die Genetik und ja, das, was der Hund sich so vorgestellt hat, wie sein Leben aussieht.
Was würdest du denn sagen, sind die häufigsten Konflikte, mit denen Menschen zu dir ins Training kommen?
Also dann, um es dann nochmal zu differenzieren, wären wir jetzt hier quasi in einem tatsächlichen Konflikt, wo die Leute sagen, das kriege ich alleine nicht auf die Reihe. Was ja nicht schlimm ist, deswegen gibt's ja Hundeschulen. Ja, das ist bei mir ziemlich häufig Aggressionsverhalten gegen Artgenossen. Im zweiten Step auch fast Aggressionsverhalten gegen Menschen, also Überbegriff Aggressionsverhalten. Wobei in letzter Zeit jetzt auch immer mehr junge Hunde kommen, auch mit Ziehen an der Leine, Rückruf. Ja, das sind so häufig die häufigsten Dinge, die bei mir so auftauchen. Mhm. Jagen auch noch, ja. Und Jagen und Rückruf ist bei mir halt eng aneinander gekoppelt, ne, weil ich den Rückruf ja oder beim Jagen über einen großen Anteil mit dem Rückruf gehen muss, um das Jagen quasi besser managen zu können.
Ja, das Wort Management ist jetzt schon gefallen. Ist es sinnvoller, Konflikte durch Management zu vermeiden, bevor man es nicht durchsetzen kann?
Also wenn man es am Ende durchsetzen möchte, auf dem Weg dahin?
Ich weiß nicht, wie die Frage, wie es gemeint ist. Wir gehen jetzt mal davon aus. Also, dass man ins Training geht und sagt, ich weiß jetzt aber gerade überhaupt nicht, wie ich damit umgehen soll mit dem Konflikt. Was mache ich denn jetzt?
Ja, also das fände ich sinnvoll. Und da wäre für mich der Überbegriff Konfliktmanagement. Das kann vermeiden sein, das kann aber auch sichern sein. Das kann von mir aus dann auch ablenken, umlenken sein. Das heißt, wir gehen davon aus, jemand hat ein Problem, was er gerne weghaben möchte. Und man ist einfach im Training noch nicht so weit. Ne? Der Hund nimmt einen noch nicht ernst genug, es fehlen noch Voraussetzungen, die dafür nötig wären. Dann macht es Sinn, wenn jemand zu mir jetzt heute ins Training kommt, bis er den Konflikt regeln kann, zu seinen Gunsten, ein Konfliktmanagement zu betreiben. Einfach damit der Hund nicht immer wieder permanent Erfolg hat. Bleiben wir ruhig bei dem Hund, der an der Leine pöbelt. Ja, so. Und die meisten, die zu mir kommen, haben das schon versucht, in den Griff zu kriegen. Hat aber nicht funktioniert. Also haben sie jetzt Hoffnung, dass in meinem Training das irgendwie dann doch zum Erfolg geführt werden kann. Das heißt, dann empfehle ich das, während meinem Training, bis wir den Konflikt annehmen, ein Konfliktmanagement zu betreiben. Und das könnte vermeiden sein. Und da muss ich mit den Leuten jetzt aber auch ausführlich drüber sprechen, wie sieht sowas aus, dass man nicht nur sagt, naja, vermeide den Konflikt, ne? Und die so, witzig, wie soll ich das denn machen? Mhm. Und dann würde ich sagen, also, was gibt's für Möglichkeiten? Überlege mit mir gemeinsam. Du kannst meinetwegen auf anderen Wegen gehen. Ja, du kannst ausweichen, wenn dir jemand entgegenkommt, großräumig, ne, wenn man sagt, so weich halt aus, oder dreh rum, geh nach Hause, wenn dir jemand entgegenkommt, würde ja den Konflikt vermeiden. Man kann zu anderen Zeiten gehen. Ne? Man weiß vielleicht, wann die Nachbarn gehen oder man weiß, wann viel oder wenig los ist. Man geht zu anderen Zeiten, man geht an anderen Orten. Man kann kürzer spazieren gehen, man kann weniger spazieren gehen, man kann den Hund auf der anderen Seite führen, also dass die Hunde nicht direkt aneinander vorbeilaufen. Also hier muss man drüber gucken oder drüber sprechen, was haben die Leute für Möglichkeiten, Konflikte zu vermeiden. Man wird nicht zu 100% Hundekontakt vermeiden können. Weil wenn jemand sagt, mein Hund pöbelt an der Leine und wir treffen alle 2 Wochen einen Hund, der kommt nicht zu mir ins Training. Weil alle 2 Wochen kann man da mal schnell dran vorbeigehen und dann ist gut. Das heißt, die meisten Leute, die so einen pöbelnden Hund haben, treffen mehr Hunde pro Spaziergang. Und das kann man deutlich minimieren. Nehmen wir nur so als Beispiel, ich habe es gern immer, dass es greifbar ist. Man würde, wenn man normal spazieren geht, bei 3 Spaziergängen 10 Hunde treffen. Und der Hund wird jedes Mal pöbeln. Dann kann man mit ein bisschen Vermeidung, vielleicht kommen wir treffen nur noch 3. Dann habe ich schon mal 7 Konflikte vermieden und habe nur noch 3. Und in diesen 3 Konflikten mache ich jetzt zumindest schon mal nichts mehr dagegen. Also alles, was erfolglos ist, lässt man erstmal weg. Und dann nicht sagen, aus, pfui, nein, lass das, sondern man hört erstmal auf, weil es bringt ja eh nichts. Wenn es was gebracht hätte, wären sie nicht bei mir im Training. Also gute Stimmung machen, sagen, egal, ne, auch wenn es nur äußerlich ist, ne? Und zu sagen, Rainer hat mir ja versprochen, es gibt einen Plan, am Ende nehmen wir den Konflikt an, lösen den. Also entspannt sein. Konflikt vermeiden und die ich nicht vermeiden kann, zumindest entspannt zu bewältigen. Und alles hat Vor- und Nachteile. Ne? Also man könnte, je nachdem wie man lebt, auch mit Vermeiden alt werden. Dass man sagt, ich vermeide, treffe nur noch einen Hund die Woche, weil ich sehr, sehr vermeidend oder wohne halt nicht so. Und dann treffen wir halt einmal die Woche einen Hund. Und dann müsste man den ja gar nicht lösen. Und auch da kann man ja im Training drüber sprechen. Also wie, auch da wieder, wie lebenseinschränkend ist denn das? Ja. Und wenn du sagst, einmal die Woche, wie lang dauert so ein Hundekontakt? 2 Minuten? Ja. Einmal die Woche 2 Minuten Leine kurz halten, wenn man ihn halten kann, den Hund von der Größe, Leine halten, vorbeigehen, fertig. Das muss man gar nicht. Also dann könnte man den Konflikt auch stehen lassen, wenn man damit ganz gut hingeht. Und die Vorteile vom Vermeiden wären halt, ne, ich müsste halt eben mich jetzt nicht durchsetzen. Ne, und das ist das, warum ich das gerne empfehle. Ich gewinne Zeit, bis man die eigentliche Verhaltensänderung angeht. Ne, dass man dann sagt, so, jetzt, Kleiner, hörst aber auf mit dem Mist. Ne, und wenn ich quasi Konflikte vermeide, vermeide ich damit auch automatisch die partielle Verstärkung. Dass er ab und zu mal zum Erfolg kommt und ab und zu mal nicht. Und gerade wenn ich jetzt nicht mehr erfolglos dagegen, also ich versuche es ihm zu verbieten und schaffe es nicht, dann greift ja die partielle Verstärkung. Wenn ich sage, du Pöbel, doch ist mir doch egal, dann greift die ja gar nicht, ne? Weil er macht zwar sein Verhalten, aber ich versuche es ja gar nicht mehr. Er hat ja immer Erfolg. Und immer Erfolg ist keine partielle Verstärkung.
Und das ist, was so schwierig manchmal ist, erstmal anzunehmen, vielleicht auch, wenn man ins Hundetraining geht, weil es so erstmal gegen die eigene Idee geht, dass man denkt, ich möchte doch erziehen, ich muss doch konsequent sein, ich muss doch ganz viel tun, damit das Verhalten nicht auftaucht. Aber wie du sagst, wenn das Tun ja nichts bringt, dann kann man es ja auch lassen erstmal.
Ja, genau. Und das wäre ja dann der Beratungsauftrag, also die Motivation, etwas dagegen zu tun, die ist ja Basis, dass man überhaupt erfolgreich im Hundetraining ist. Die Motivation ist super. Nur brauchst ja vielleicht einen Aufbau, der dann wirklich erfolgsführend den Konflikt und das Verhalten verändert. Ne? Und dafür muss ich ein bisschen Zeit gewinnen. Ne? Und wenn die Leute sagen, und man macht sich halt unglaubwürdig. Ne? Also wenn man, ja, und es war ja schon in anderen Podcast-Folgen, eine Beziehungsstruktur ist ja eines der wichtigsten Dinge bei der Erziehung. Mein Hund muss mich ernst nehmen. Und jetzt fange ich an, wirklich in der Beziehung Dinge zu verändern. Gerade ne, im Häuslichen stelle ich mich anders da. Und jetzt sagt der Hund, wow, mein Mensch, guck mal zu Hause, was der für ein toller Hecht ist. Und geht draußen rum und der Hund pöbel, ich sag aus, wohl nein, und er macht's trotzdem. Mache ich mich ja draußen wieder unglaubwürdig. Das heißt, die Differenz zwischen ohne den anderen Hund kann ich mich darstellen und wenn der andere Hund kommt, quasi taucht es nichts mehr. Und deswegen macht es Sinn, Konflikte zu vermeiden oder sein Verhalten im Konflikt zu verändern, bis man den Konflikt lösen kann. Der Riesennachteil, ich habe keine Verhaltensänderung. Ja, also schaffe ich es jetzt irgendwie, was nicht realistisch ist, nur als Gedankenkonstrukt, schaffe ich das jetzt irgendwie ein halbes Jahr Hunde zu vermeiden? Und dann treffe ich wieder ein, ist das Verhalten noch da, weil es hat ja keine Verhaltensänderung gegeben. Ich habe nicht gesagt, pöbeln ist unerwünscht, ja, sollst du nicht, sondern ich habe es nur vermieden. Also die Verhaltensänderung bleibt, also findet nicht statt. Das ist der größte Nachteil, ne, vom Vermeiden. Und es ist natürlich tierisch aufwendig, ne? Und es ist nicht immer möglich. Ne? Wohnt man sehr dicht besiedelt, ne? Und jetzt kommt dann der schlaue Hundetrainer und sagt, passen Sie mal auf, laufen Sie mal da, wo keine Hunde sind, wird man sagen, witzig, wie soll ich das machen? Also ich würde das hier schaffen, ich wohne auf dem Land. Ja, das heißt, bei uns und wir wohnen in der Wetterau, flaches Land. Ich kann sehen, wenn da jemand kommt, dann kann ich umdrehen. Für mich ist das Vermeiden, wäre das relativ leicht. Ja, aber es gibt Leute, die wohnen so, da ist die Vermeidung nicht möglich oder nur mit größtem Aufwand. Ne? Irgendwie 2 Stunden früher aufstehen, mit dem Auto irgendwo hinfahren und so. Wenn man das für eine Zeit macht, bis man das Problem lösen kann, machen das dann die meisten Leute bei mir auch ganz gut mit. Nur es ist für mich, wäre dann keine Dauerlösung.
Jetzt haben wir ja übers Vermeiden gesprochen. Wie sieht's denn aus mit den anderen Teilen des Managements?
Ja, also für mich gäbe es noch den Teil Management, also Konfliktmanagement übersichern. Das kann auch gerne mit dem Vermeiden kombiniert werden. Also bleiben wir da mal wieder bei dem Hund, der pöbelt. Hier könnte ich über Sicherungsmaßnahmen sprechen. Ich kann dem Hund einen Maulkorb anziehen. Ich kann einen Halti draufpacken. Ne? Ich kann darauf achten, dass mein Material gut ist, ne? Dass das Halsband richtig ist und dass ich die Leine kurz halte, damit ich einfach ein sicheres Gefühl habe. Der kann sich jetzt nicht plötzlich losreißen und selbst wenn, kann er jetzt den anderen Hund nicht verletzen. Ich kann gucken, ich kann ihn irgendwo, wenn es sich gerade anbietet, irgendwo am Zaun oder irgendwo anbinden, wenn mir ein anderer Hund entgegenkommt. Das heißt, hier geht's gut um mein Gefühl, dass ich mich sicher fühle. Kann gerne mit Vermeiden kombiniert werden. Ne? Und wenn Vermeiden nicht geht, kann ich dann zumindest mir auch noch über Sicherungsmaßnahme nachdenken. Also ich habe jetzt gerade zwei Riesentiere im Training, ne? Die sind echt, also einen Cane Corso, der ist echt, also allein mechanisch schwer zu halten, ne? Das ist einfach eine Maschine. Wenn der losläuft, dann läuft der los. Und das fühlt sich natürlich viel besser an, wenn der jetzt mit einem Halti gesichert ist, wo man sagt, hier, dass man nicht ständig rumläuft, oh Gott, hoffentlich kommt kein Hund und sonst kann ich den vielleicht nicht halten. Das heißt, es macht ganz viel für das eigene Gefühl. Schutz der anderen und aber auch gegebenenfalls Selbstschutz. Weil es gibt ja auch Hunde, die sagen, wenn ich da jetzt nicht zum Erfolg komme, dann zeige ich eine umgelenkte Aggression. Also Maulkorb zum Beispiel, Selbst- und Fremdschutz. Auch wieder großer Nachteil, keine Verhaltensänderung. Und ich muss immer dran denken, ich muss immer den Maulkorb mitnehmen. Das heißt, hier muss ich mich auch so ein bisschen, aber da habe ich gar keinen, also die meisten Menschen, die sind, also die vergessen nichts, wenn man da echt ein großes Problem haben. Die haben immer alles dabei, was man dafür braucht. Also es sind ganz selten so irgendwie die Leute, die durch die Gegend tümpeln, oh ja, da habe ich jetzt nicht dran gedacht und so. Ne? Die sind echt gut in solchen Dingen. Wenn es ihnen Sicherheit verspricht, da denken die auch dran. Das passt.
Und da können wir auch nochmal hinweisen auf unsere Podcast-Folge mit Christiane Jung zum Thema Management. Da haben wir nochmal verschiedene Sachen, also über Thema Maulkorb, Anleihen und verschiedene so gängige Management-Maßnahmen gesprochen. Auch, dass man da so ein bisschen auf Ideen kommt. Ach, drin kann man auch eine Leine dran machen und solche Geschichten, was da so geht.
Ja. Genau. Und für mich würde sogar im, sag mal, nicht im Worst Case, aber für mich wäre es auch vollkommen legitim, wenn jemand bis zur Verhaltensänderung seinen Hund auch ablenkt, ab- und umlenken. Wäre für mich auch ein legitimes Konfliktmanagement. Die Leute, die sagen, ich komme hier mit Spielzeug oder mit Futter an anderen Hunden vorbei und das soll auch so bleiben, auch die würden ja wieder nicht in mein Training kommen. Sondern wir haben ja immer die Leute, die sagen, ich will das verändern. Und wenn die das schon, und die meisten, die zu mir kommen, haben das schon probiert mit Futter und mit Ball, ja, und gucken da irgendwie den Hund dran vorbeizukriegen. Und von mir aus sollen die das bis dahin noch weitermachen.
Wenn jemand anderes dadurch gefährdet wird und es nicht schlimmer wird.
Also nicht Ball werfen,
wird,
sondern.
Ja. Genau, dann ist ja schon mal zumindest für die Gesellschaft ein Gewinn daraus entstanden.
Ja, auch für einen selber. Ne? Also wenn ich den Hund ablenken kann, habe ich ja auch wieder den Riesenvorteil, dass das unerwünschte Verhalten nicht gezeigt wird. Ja? Und dann würde ich den Leuten sogar zeigen, wie lenkt man richtig ab. Das wird ja häufig verkehrt gemacht. Das heißt, meistens ist es so, der Hund fängt an zu pöbeln und dann fängt man an und holt Futter und Spielzeug raus. Man belohnt dann letztendlich, dann ist es keine Ablenkung, sondern man belohnt das unerwünschte Verhalten. Selbst wenn er anfängt zu pöbeln und dann auf mein Spiel, den Ball oder auf das Futter eingeht, lernt der Hund ja, ich muss erst pöbeln, damit ich das bekomme. Und wenn man ablenkt, muss man ganz früh ablenken, bevor der den Hund gesehen hat. Dann muss ich mein Spielzeug und den Ball rausholen. Und ich muss ihn länger ablenken, bis der andere Hund weg ist, damit er nicht sagt, so, und jetzt drehe ich mich rum und pöbel nochmal hinterher. Also wenn man über Ablenkung als Konfliktmanagement, nicht als Problemlösung, sondern als Konfliktmanagement, wenn man das macht, dann bitte aber richtig, früh anfangen und lange tun. Nur da, um auf den Anfang zurückzukommen, dafür würde ich keinen Hund ballverrückt machen, sondern das sind die meistens dann eh schon, ja, weil man es schon probiert hat. Und dann ist es auch nicht schlimm, das noch, keine Ahnung, 8 Wochen, 10 Wochen weiterzumachen, um Konflikte quasi zu umgehen, weil der Hund abgelenkt ist. So kommt man, also wenn jetzt zum Beispiel die Vermeidung nicht geht, kommt man ja auch so gut durch die Situation. Ja. Hier würde ich nur immer, also das empfehle ich nicht. Nur wenn es jemand eh schon gemacht hat, dann soll er es dann bitte richtig machen. Aber ich würde jetzt nicht sagen, pass auf, also bis wir da sind, also weil wir sprechen hier, keine Ahnung, 10 Wochen, 12 Wochen, dann können wir den Konflikt meistens schon ziemlich gut angehen. Ja. Und ich würde jetzt nicht sagen, für die 12 Wochen holst du jetzt Kekse raus und bewertest die Situation nochmal umso mehr. Aber wenn das Leute eh schon mitbringen, dann würde ich mir zeigen, wie machst du es denn und würde das den Prozess des Ablenkens optimieren, sodass sie dann auch gut durch die Situation kommen. Aber immer wieder das Gleiche, keine Verhaltensänderung. Habe ich 3 Futterbrocken dabei und ich treffe 4 Hunde, habe ich beim 4. wieder mein Problem, weil ich ihn nicht ablenken kann. Es ist quasi nur ein Management, keine Konfliktlösung.
Muss man immer als Gewinner in Anführungsstrichen aus einem Konflikt gehen?
Ich würde sagen, nö, wo wir beide dann ja auch sind, dass man sagt, gewisse Dinge kann man auch einfach stehen lassen. Ne? Und dann würde ich gar nicht diesen Gewinner-Verlierer die Karte ziehen, sondern würde sagen, ist mir egal. Also mach doch. Ja? Wenn weder ich noch andere gefährdet sind durch das Verhalten meines Hundes. Und man muss auch jetzt nicht kleinkariert jeden Mist irgendwie, oh, ein Konflikt, den muss ich lösen. Manche Dinge, und mir sind viele Dinge echt wurscht. Also, nee, kann ich nicht sagen, das ist ja ein Podcast, den hört Tanja vielleicht ja auch. Ja? Also, nur mal so, ich kann da so gut mit leben, wenn Hunde irgendwie Sachen vom Tisch klauen, wenn ich nicht da bin. Ja? Mhm. Tanja flippt da aus. Die sagt, das ist doch nicht erzogen. Also ganz ernst, wenn jetzt zu Weihnachten, stehen jetzt auf dem Wohnzimmertisch, flache Höhe, stehen da Weihnachtsplätzchen. Also wenn wir eine Stunde weg sind, kommen wieder und die Weihnachtsplätzchen wären noch da, dann würde ich meinen Hund umtauschen. Ja, würde ich sagen, also was ist denn das für ein Hund? Der sieht die da liegen, er kommt dran. Also der soll nicht hier über Tische und Bänke und irgendwie auf die Küchenanrichte gehen, aber quasi mundgerecht auf seiner Höhe. Und die wären noch da. Das ist ein Konflikt. Das wäre für mich gar kein Konflikt. Mhm. Ja. Für Tanja wäre es allerdings wieder einer. Ja. Also das heißt, ich muss hier nicht überall als Sieger rausgehen. Ich kann Dinge einfach stehen lassen, weil es mir von Herzen egal ist.
Muss ich das jetzt rausschneiden oder nicht?
Nein, kannst du drin lassen. Erzähle ich auch auf Seminaren. Also das ist alles. Dann kann sie nur dazu antworten, hier jetzt nicht.
Ja, das und auch das kann ja eine gewisse Art der Souveränität ausmachen, zu sagen.
Absolut.
Hey, du, vor allem bei so einem jungen Hund, der sagt, guckst du, haben wir einen Konflikt, du sagst, du, das lasse ich aber gerade verpuffen, das ist mir so egal, egal, was du da gerade anstellst, mach doch, interessiert mich
das
gar nicht.
Das ist auch da wieder super Beziehungsförder. Ich meine, das machen Hunde untereinander in Perfektion.
Ja,
so gut. Wenn so ein Welpe einzieht, dann der erwachsene Hund, erst besteht er auf irgendwie ein Spielzeug und der kleine Hund gibt sich Mühe, es zu kriegen und irgendwann überlässt er es ihm und sagt, ja, jetzt habe ich es, ist doch egal. Also genau damit zu spielen, ist echt eine coole Nummer und dadurch kann man auch ernster genommen werden als vorher. Ne? Also man muss nicht alles annehmen und man muss auch nicht alles gewinnen.
Und es geht ja eben auch nicht ums Gewinnen oder ums Verlieren, sondern es geht halt darum, ja, ob es gefährlich ist, ob es einen stört, ob es für den Hund blöd ist und so weiter. Also ich weiß nicht, in dieser Frage steckt auch irgendwie, weiß nicht, so vielleicht so eine Denkweise des Gewinnens, so als ob jetzt ein Hund einen nur ernst nimmt, wenn man immer gewinnt. Aber das ist ja nicht der Punkt, so.
Nö. Also ist ja bei, also ich gehe wieder gerne mal auf Kinder, ne, auch da, wenn man mit Kindern jetzt Spiele spielt, dann will man doch nicht immer gewinnen und man will auch nicht immer die Kinder gewinnen lassen. Es muss doch dann ein gesundes Mittel, es macht doch nur Spaß, wenn mal die Kinder gewinnen und mal die Eltern gewinnen. Nur dann macht doch Spielen Spaß, weil wenn ich sie immer dann nur noch mal gewinnen lasse, dann sagen die Kinder irgendwann, ist langweilig. Ne? Also ich finde, hier geht's nicht um immer gewinnen müssen. Ne? Wer hat Lust mit mir in Beziehung zu gehen, wenn ich ihn immer gewinnen oder immer verlieren lasse?
Und der Hund kann ja auch differenzieren und sagen, also ich würde Hunde als so sozial einstufen, dass man ihnen zutrauen kann, dass sie sagen können, ja, wahrscheinlich könnte der Mensch am Ende es durchsetzen, aber er muss es halt nicht unbedingt. So, also
ich glaube auch,
das traue ich
denen würden
zu.
Das die merken das. Ne?
Ja.
Und ich meine, es gibt auch nichts Schöneres als gelebte Inkonsequenz, wenn ich es mir leisten kann.
Wenn man sich's leisten kann, ja. Was jetzt damit nicht meint, unterstelle ich jetzt, dass man auf die partielle Verstärkung scheißt und die nicht versteht. Ne? Also dieses.
Nein, auf der sozialen Ebene.
Genau, ne? Ja. Das auf müssen wir aber klarstellen, Ebene. Dass das nicht missverstanden wird, glaube ich. Ja.
Ja,
genau.
Und man kann es jetzt Inkonsequenz oder Großzügigkeit nennen. Mhm. Ja. Und wenn ich heute Dinge durchgehen lasse, die ich morgen sage, nee, das geht heute aber nicht, warum auch immer, ne, das ist doch was ich mir auf der sozialen Ebene nur erlauben kann, in dem Moment, wo ich ernst genommen werde. Mhm. Oder ich nutze es, um ernst genommen zu werden in der Folge. Dann ist es doch Auf der da müssen wir deutlich unterscheiden. Auf der sozialen Ebene kann ich mir das rausnehmen. Auf der Lernebene ist die Inkonsequenz, hat dann die partielle Verstärkung zur Folge, die ich natürlich nicht haben will.
Was sagst du zum Satz, Hunde sind Konfliktvermeider? Und gerne in Kombination auch mit der nächsten Frage, die fand ich auch irgendwie ganz hübsch. Was bedeutet es, wenn ein Hund dem anderen ein Loch ins Gesicht zimmert? Die passen doch zusammen.
Naja, ich weiß, also ich würde es ja nicht unterschreiben, dass Hunde Konfliktvermeider sind. Ne? Und jetzt, ja, das müsste man jetzt ein bisschen, müsste man genauer hinterfragen. Also wenn einem Hund irgendwas wichtig ist, dann wird er nicht konfliktvermeidend sein. Wenn wir jetzt wieder aus der Erziehungssicht gucken, natürlich will ein Hund keinen Ärger mit seinem Menschen kriegen. Wir gehen mal von aus, die Beziehung stimmt, ne? Die mögen sich mit beide und so hin. Will man in der Regel jetzt irgendwie keinen Ärger kriegen, dass es da Hunde
ja,
gibt, die sagen...
Ja, kommt drauf an. Also, ja, kommt drauf an, ob der Ärger wirklich so... Also Ärger kann ja auch Aufmerksamkeit sein.
Ja, ja.
Welchen Grad des Ärgers man nicht bekommen möchte. Ne? Also meine Hündin, die... Wenn der Ärger nicht groß genug ist, bekommt die gerne auch 20 Mal am Tag Ärger. Da freut die sich total. Da ist endlich beschäftigt sich jemand mit ihr und sagt ihr, dass sie den Scheiß lassen soll. Toll. Aufmerksamkeit, juhu.
Genau, negative Aufmerksamkeit kann sich auch lohnen, ne? Wenn sie eben nicht negativ genug ist, ne, sondern dann kann sich das Ganze natürlich auch lohnen. Gehen wir davon aus, es wäre von der Intensität her ausreichend. Dann glaube ich nicht, dass ein Hund sagt, ich habe jetzt Bock, irgendwie Ärger oder eine Bestrafung zu kriegen oder was auch immer. Da hat keiner Bock drauf. Mhm. Ja. Aber was ja nicht gleichbedeutend ist, sie sind konfliktvermeidend. Also ich weiß gar nicht, wo kommt denn das her?
Mhm. Kommt aus gewissen Kreisen. Hunde sind Konfliktvermeider.
Also ich kann das so nicht unterschreiben.
Am Ende machen sie alles aus Angst.
Okay.
So ein bisschen.
Ja, muss ich da was zu sagen? Nö, ne? Also es wäre nicht, nein, also ich kenne genügend Hunde, die einfach auch ganz einfach Bock haben, sich zu prügeln. Nur weil es Spaß macht.
Mhm.
Ja? Und weil man vielleicht auch gut aussieht dabei, jemand anders da verschreckt hat, weil man im Zentrum steht. Ne? Also ich würde das nicht, ich sehe das, also Hunde sind keine Konfliktvermeider. Also ich kenne viele Hunde, die, auch da wieder ein bisschen menschlich gesprochen, in Harmonie leben und eben kein Ärger kriegen wollen, ja, und sich daraufhin halt auch dementsprechend verhalten. Das ist ja eigentlich so der Wunsch, ne? Dann würde man sagen, super, ne? Aber wenn man einen echten Hund hat, der irgendwas will, wird er auch gerne einen Konflikt annehmen, um seine Interessen durchzusetzen, ja, also, und das wäre mir alles zu pauschal. Hunde sind Konfliktvermeider, ja, also alle Hunde, ne? Nee. Es gibt Hunde mit Sicherheit, die auseinander sind, wie bei uns Menschen ja auch. Es gibt konfliktfreudigere Menschen, die sich auch gerne streiten und gerne diskutieren und sich gerne reiben. Und andere sagen, oh nee, da habe ich nicht so einen Nerv drauf und sind da eher, ja, nicht so konfliktannehmend, um nicht zu sagen konfliktvermeidend, oder eher Harmonie und das ist alles ruhig und nicht so in Auseinandersetzungen und Reibereien ausgeht. Das gibt's bei Menschen und es wird es mit Sicherheit auch bei Hunden geben. Aber ich kenne genügend, die konfliktannehmend sind. Bis hin zu wirklich bewusst provozierend. Damit's Konflikte und Reibung gibt. Also die Pauschalaussage stimmt nicht. Und warum jetzt der eine Hund dem anderen ein Loch ins Gesicht zimmert, das weiß ich nicht. Das müsste man natürlich situativ angehen. Letztendlich sind wir dann, gab es ja, glaube ich, auch schon eine Podcast-Folge bei Aggressionsverhalten. Es muss einen Grund dafür gegeben haben, ne, warum. Ne, und wenn der einfach nur nervt oder am falschen Zeitpunkt, am falschen Ort war oder wie auch immer. Ne, also, und dann gibt es halt eine, ich sag mal, kämpferische Auseinandersetzung. Ja. Und wenn man da im Aggressionsverhalten bleibt, nimmt man ja auch die Verletzung des anderen Belinkten mit in Kauf, um seine Interessen durchzusetzen. So, und da wäre jetzt, also kann ich nicht viel zu sagen, außer dass es das gibt, seine Interessen durchsetzen und dann ist das halt passiert. Aber ja, ansonsten hätte ich die Situation gesehen müssen und wissen, wie stehen die Hunde miteinander und so weiter und so weiter.
Das heißt, auch würdest du auch sagen, auch weder, also Hunde sind keine Konfliktvermeider, sind das auch Wölfe und Menschen nicht? Der Hund ist ja irgendwie so eine Mischung ein bisschen zwischen Mensch und Wolf, manchmal so vom wie er sich ausprägt durch seine...
Nö, also das würde ich, ich würde das für jedes soziale Lebewesen so sehen. Ne? Und was dann natürlich Hund, Wolf und Mensch beinhaltet. Mhm. Das wäre ja fast bis hin zur Selbstaufgabe,
ja.
Konflikte zu vermeiden. Ne? Also das kann ich mir nicht vorstellen. Also nein, das gibt's nicht. Ne? So bei keinem sozialen Leben, keiner sagt, ich oder natürlich pathologisch, ne, irgendwie eine krankheitsbedingte Geschichte, ne, dass man, ne, ja, da kann ich mir das vor, aber unter normalen Voraussetzungen, ein normales soziale Lebewesen wird nicht konfliktvermeidend bis hin zur Selbstaufgabe sein.
Gibt es rassespezifische Konflikte oder kommt es eher auf Hund und Halterin an?
Ja, das weiß ich jetzt nicht genau, wie die Frage gemeint ist.
Also aus Sicht des Menschen gibt es...
Naja, wir landen wieder bei demselben. Natürlich, wenn ich kann das so hindrehen von der Termini, dass man sagt, es gibt rassespezifische Konflikte. Bemühen wir ein altes Beispiel, nämlich einen Herdenschutzhund, der wird im Dunkeln auf mein Haus aufpassen. Ist das ein Konflikt? Ja, wenn ich abends viel Besuch kriegen möchte, ist es ein Konflikt. Ja, aber das ist ja, also das kann man jetzt ja der Rasse nicht anlasten, sondern dafür ist sie ja gezüchtet. Das heißt, ja, ich kann, oder wie ich es auch gerne frech auf Seminaren immer mal sage, wir haben irgendwie, glaube ich, 480 Rassen. Jeder kann sich seinen Konflikt oder sein Problem aussuchen.
Mhm.
Ja, und meistens bewegen sich die Hunde ja in ihrer von uns gezüchteten Genetik.
Wir züchten uns die Konflikte und dann bestellen wir Stunden bei TrainerInnen, um sie zu lösen.
Ja, und natürlich kann ich mit einem Deutsch-Kurzhaar oder einem Deutsch-Drahthaar einen jagdlichen Konflikt haben. Wenn ich Jäger bin, würde ich sagen, ich habe keinen Konflikt, ich habe einen tollen Hund. Ja, also das heißt, natürlich kann man Konflikte an Rasse koppeln, aber ob es ein Konflikt wird, es wird ja immer nur ein Konflikt, wenn das Gegenüber ein anderes Ziel oder eine andere Einstellung hat. Wenn wir die gleiche Ziel und gleichen Einstellung haben, ist ja der Jäger geht mit seinem Hund jagen, die haben keinen Konflikt. Ja, ich als Normalhundehalter, ich habe einen Konflikt mit einem jagenden Hund, ne? Weil ich würde ihn von mir aus gerne im Wald ohne Leine laufen lassen. Geht dann aber nicht. Ne? Das heißt, ja, wenn man so möchte, gibt es gewisse Konflikte, die an Rassen gekoppelt sind, wenn das menschliche Pendant daraus einen Konflikt macht. War das verständlich?
Mhm.
Ja, und was den einen glücklich macht, ist für den anderen, wie gesagt, die Hölle.
Mhm. Ja,
derselbe Hund. Ne? Derselbe Hund. Und deswegen ist ja auch immer, dass ich ein Stück weg auch daraus einen Konflikt mache. Ne? Weil ich eine andere Vorstellung habe. Ich spreche jetzt mal von mir. Ich habe ja meine Seven, mein Harzer Fuchs. Das ist, wenn die was will, ein sehr durchsetzungsfreudiger, beharrlicher Hund. Ich komme so unendlich gut mit dir aus, weil 95% was sie will, will ich auch. Das heißt, wir haben kaum Konflikte, weil wir passen wie Arsch auf Eimer. Ja? Wenn der Hund bei jemand anders da wäre, der andere Lebensbedingungen, Vorstellungen hätte oder was auch immer, dann kann dieser Hund die Hölle sein.
Zum Beispiel.
Weil wenn die was will, dann macht die das.
Mhm.
Also ein Konflikt, den ich haben könnte, wenn ich mit dem Auto wegfahre, will die mitfahren. Und da sie zu 95% mitfährt, haben wir keinen Konflikt. Aber das ist einer der, also ich krieg mit dem Hund ziemlich viele Dinge auf die Kette. Aber du bleibst im Hof, ich gehe zum Auto und steig ein und du steigst nicht mit ein, das kann echt, die fährt mit. Das ist dann gnadenlos. Ne? Ich kann dann nur Haus, Tür zu, rausgehen, dann mechanisch quasi verhindern, Konfliktmanagement betreiben, aber offene Autotür und sie springt nicht rein, das ist echt eine Herausforderung.
Ja. Mhm.
Die fährt mit.
Ja,
fertig. Ja. Ne? So, und nochmal, dadurch, dass ich sie ja meistens mit dabei habe, ne? Im Hundetraining habe ich sie oft mit, auf Seminaren fährt sie sowieso mit, ne? Wir gehen, fahren spazieren, dann wenn wir irgendwo hinfahren, weil wir wohnen hier mitten im Dorf, wir müssen dann mit dem Auto ein bisschen rausfahren. Das heißt, zu 95% fährt die mit. Deswegen haben wir nur 5% Konflikt. Und damit kann ich dann auch leben, beziehungsweise das mache ich über ein reines Management, das erziehe ich nicht mal weg.
Mhm.
Tür zu, rausgehen, fahren.
Und dann bellt sie halt oder ist halt
kurz
sauer.
Nein, oder
die sagt einfach, nicht
die
mal.
Steht dann an der, nein, die steht dann an der Tür und was weiß ich, müsste Tanja fragen. Ärgert sich, wenn ich dann weg bin, ist auch alles gut. Also Tanja kann die dann rauslassen, die rennt dann nicht hinterm Auto her. Okay. Wenn ich weg bin, ist alles gut. Aber wenn sie sagt, ich will mitfahren, dann bleibt sie schon. Und das ist halt, das wäre ja das Optimale. Das will ich aber nicht allen HörerInnen da auf die Füße treten. Das heißt, hat man sich den passenden Hund ausgesucht, hat man deutlich weniger Konflikte, weil er eben genau in mein Leben und in meine Erwartungen und Vorstellungen passt. Dann kann man allein über die Anschaffung des Hundes schon, ja, einen Haufen Konflikte, also treten gar nicht auf. Mhm. Weil so hätte ich es gerne auch. Und jetzt hast du einen Hund, der klaut halt Weihnachtsplätzchen und ich muss aufpassen, wenn ich alleine fahren will. So, jo, mehr ist es nicht.
Ja.
Auch hier ganz spannend, Tanja würde vermutlich noch mehr Konflikte in Bezug auf Seven benennen können, ne, weil sie natürlich eine andere Vorstellung hat oder auch eine andere Einschätzung von irgendwelchen Situationen. Ne, die sagen, ja, da sind aber mehr Konflikte da. Ich empfinde nicht so viele.
Jetzt haben wir ja ganz viel zwischen Konflikten zwischen Menschen und Hunden gesprochen, aber es gibt natürlich auch Konflikte zwischen Hunden, gerade auch in der Mehrhundehaltung zum Beispiel. Was würdest du denn sagen, sind Zeichen, ab wann der Mensch in einem Konflikt zwischen Hunden dazwischen gehen sollte? Das ist auch sehr pauschal die Frage, aber vielleicht hast du da ja so ein paar Anhaltspunkte für unsere HörerInnen.
Also allerspätestens, bevor ein Hund verletzt wird. Ja, und ich würde sogar noch ein bisschen weiter runterbrechen, wenn ein Hund über die Maße leidet. Also auch wenn jetzt ein Hund quasi sich permanent aufspielt und der andere darf sich nicht mehr bewegen und ne, sobald er irgendwie ein bisschen aus sich herausgeht, wird der gedeckt, ohne jetzt wirklich körperlich zu verletzen. Also wenn einer, bleiben wir bei der kleinsten Mehrhundehaltung, wenn einer der beiden Hunde über die Maße leidet und nicht situativ, das kann gerne mal für eine Klärung unter den Hunden gut sein, aber wenn er dauerhaft und über die Maße leidet, beziehungsweise vor einer Verletzung. Mhm. Wären so meine beiden Eckpfeiler. Bei der Mehrhundehaltung ist es natürlich
und
immer ein
klein bisschen.
Und vielleicht
noch mal kurz Ergänzung, bei der Verletzung, ja, auch nur, wenn man sich nicht selber in Gefahr bringt.
Ja.
Genau, also ja, das muss man immer dazu sagen, weil man denkt dann so, also nicht, dass die HörerInnen das jetzt nehmen und sagen, oh nein, der eine könnte verletzt werden, ich muss was tun. Ja, aber nur, wenn ihr euch selber nicht in Gefahr bringt, bitte, bitte.
Genau. Und dann sprechen wir ja aber auch schon, das sind ja schon massive Auseinandersetzungen. Also wenn zwei Hunde als Mehrhundehaltung sich so massiv angehen, dass da eine große Verletzungsgefahr und Verletzungsgefahr für mich besteht, dann hat man ja schon also viele Konflikte unter den Hunden irgendwie übersehen und hat laufen lassen und so. Oder was ja auch passieren kann, man holt sich jetzt einen zweiten Hund zum, also einen erwachsenen Hund zu einem zweiten erwachsenen Hund dazu und die sagen, geht nicht mit uns beiden, dann hast du das natürlich gleich auf hohem Niveau. Also da muss natürlich immer die Selbstschutz und sowas gewährleistet sein, da hast du vollkommen recht. Mhm. Ja, das wären für mich so Dinge. Bei der Mehrhundehaltung ist natürlich immer die Schwierigkeit, mache ich zu viel? Und zu früh, was ist, wenn ich einkaufen gehe? Mhm. Das heißt, im Unterschied zu zwei, also mal so in so drei Kategorien, es treffen sich zwei fremde Hunde auf der Hundewiese. Da würde ich ziemlich früh eingreifen, bevor es da Auseinandersetzungen und Konflikte gibt. Kennen sich die Hunde, weil wir uns öfter treffen, würde ich ein bisschen mehr laufen lassen. Und bei uns zu Hause, bei Mehrhundehaltung, die ja auch zusammen leben und auch so ist zumindest meine Vorstellung, ne? Wenn wir hier weggehen, sind alle Hunde im unteren Stock unangeleint, keine Tür ist zu und sie müssen auch ohne unsere Hilfe klarkommen. Das heißt, da würde ich natürlich am wenigsten und vielleicht viel später eingreifen. Aber mit den beiden Kriterien, die ich vorhin gesagt habe, keiner darf über die Maße leiden und keiner darf verletzt werden. Na, und so würde ich da immer, weil ja, sie müssen dann ein Stück weg ihre Konflikte auch ohne meine Hilfe austragen können. Ja, und dann muss man da vielleicht auch mal entspannt mit zugucken. Und nur wenn sie die gelöst haben, können sie ja in der Folge auch wieder entspannter miteinander zusammenleben. Also da wäre es ja dann genauso. Also nehmen wir wieder ein praktisches Beispiel. Ne? Die Hunde werden gefüttert und der eine Hund ist schneller fertig und geht an den Futternapf von dem anderen und der andere sagt, nee, machst du nicht. Dann gibt es mal kurz eine kleine Ansage und dann hat er im besten Falle gelernt, keine gute Idee. Wenn ich fertig bin, troll ich mich halt und den Versuch starte ich nicht öfter.
Ja, oder sehr dann schnell kann man fressen.
Ja.
Das wurde bei uns gelernt, dass man einfach sehr schnell frisst und dann lieber weggeht.
Ja. Und da würde ich jetzt nicht daneben stehen und sagen, nein, geh da nicht an den Futternapf, sondern da würde ich sagen, ja, mach deine Erfahrung. Wenn die ein-, zweimalige Erfahrung für Verhaltensänderung sorgt, brauche ich mich nicht einmischen. Ne?
Mhm. Wann, wie merkt man zwischen zwei Hunden, wann es wirklich ernst wird? Also ich glaube so, wie würde das Ausdrucksverhalten aussehen? Was für Lautäußerungen finden da statt? Wie kann man sich das, woran kann man das vielleicht festmachen?
Naja, müsste ich auch wieder ein bisschen nachfragen, leben die Hunde schon zusammen und es wird in der Folge immer ernster oder sind die jetzt relativ neu?
Gehen wir mal von zwei Hunden aus, die sich auf der Hundewiese treffen oder die sich irgendwie draußen miteinander.
Also Fremde, jetzt sind wir nicht mehr bei Mehrhundehaltung.
Ja, würde ich mal sagen, weil das spricht mehr Leute an. Also es gibt, glaube ich, mehr Leute, die da ein Thema haben mit draußen mit Fremdhundekontakt als in der Mehrhundehaltung.
Also die Ernsthaftigkeit ist häufig an leise gekoppelt, ne? Und wir haben von der Körpersprache her, weiß gar nicht, gab es schon einen Podcast über Körpersprache, wird vermutlich schwierig sein, das alles zu beschreiben, ne? So, das ist ohne Visualisieren wird Körpersprache natürlich schwierig sein.
Drehe ich Videos zu, gerade weil die Visualisierung fehlt wirklich, wenn man es einfach nur spricht.
Okay. Ja. Also, das heißt, je mehr das in Richtung Ernstkampf geht oder massiveren Auseinandersetzungen, wird es tendenziell leise. Das ist ein Kriterium. Und ja, es ist schwer, also es brennt die Luft, würde ich erstmal so sagen. Das ist echt schon spürbar. Das ist spürbar, wo du denkst, haue. Das ist nicht so wie sonst. Da brennt echt die Luft. Es sind leise.
Wenn ich daran denke, kriege ich direkt Gänsehaut. Ja. In so Situationen. Ja.
Ja. Es sind dann andere Blicke, die sind viel schärfer. Da steckt viel mehr dahinter. Jetzt kann man aber jetzt nicht sagen, lass laufen, du wirst es schon spüren. Sondern hier wäre dann auch mein Ding immer wieder Safety vor. Ja, also lieber vorsichtshalber früher eingreifen und sagen, komm, lass den Scheiß, mach das nicht. Das heißt, und hier wären wir ja, was Körpersprache angeht, wenn es vom Imponieren ins Drohen geht. Und jetzt muss man ja mal gucken, wenn der eine droht und der andere akzeptiert, haben wir ja auch wieder keinen Konflikt. Weil man ist sich ja letztendlich einig. Der andere droht, der andere sagt, ich weiche aus, ich bin konfliktvermeidend, gehe der Auseinandersetzung aus dem Weg, haben wir also keinen Konflikt. Das heißt, wir haben ja wieder nur einen Konflikt, wenn beide sagen, ich drohe und der andere sagt, ich drohe auch.
Wenn beide sagen, also, ich bin kein Konfliktvermeider heute.
Genau. Und dann, wie gesagt, bei fremden Hunden auf der Hundewiese oder auch bei bekannten Hunden auf der Hundewiese lieber Safety vor. Ja, und nicht warten, ich will das Gefühl mal irgendwann haben, hier brennt die Luft. Weil wenn es dann knallt und eine Auseinandersetzung gibt, das will A keiner und die dann auch wieder auseinander zu poolen und so. Also lieber vorsichtig. Es ist ja so ein blöder Teufelskreis, ja. Unsere Hunde können nicht mehr so schön sozial kommunizieren und sich auch auf Unentschieden einigen, weil wir es nicht zulassen und weil sie es nicht können, können wir es nicht zulassen. Also weißt du, es ist so ein, man kann aber jetzt nicht hergehen und sagen, pass auf, lass sie alle laufen, die machen das unter sich aus. Nein, das Ergebnis will nicht jeder haben. Und weil wir halt häufig früh eingreifen, können sie es auch gar nicht lernen. Man muss immer nur willig mit der Lernerfahrung leben. Entweder die mein Hund erlitten hat oder auch die meinem Hund einen anderen Hund zugefügt hat. Ja. Das will man nicht. Ja. Und dann die Frage ist auch, wofür? Da sind wir auch wieder bei Mehrhundehaltung, also jetzt nicht in der Intensität, lasse ich lieber ein bisschen mehr zu, weil die leben ja zusammen, müssen miteinander klarkommen. Auf der Hundewiese muss man nicht nichts zulassen. Und die müssen sich nicht einig werden. Wozu? Die sehen sich vielleicht nie wieder. Ja, also da muss man lieber vorsichtig sein und in der Folge kann man ja mutiger werden, wenn es immer wieder die gleichen Hunde sind, die sich treffen, man fängt ein bisschen an früher zu regeln und würde in der Folge dann immer mehr laufen lassen, weil dann alle, die Hunde und die dazugehörigen Menschen ihre Erfahrung machen und Ja, und irgendwann denkt man, oh, jetzt haben sie doch mal. Aber dann hast du ja auch nicht, ich sag mal, beim 10. Treffen, hast du ja nicht mehr eine Auseinandersetzung auf dem Niveau, wie es beim ersten passiert wäre. Mhm. Weil man hat sich ja schon 9-mal getroffen und mit Hilfe der Menschen ging das ohne Auseinandersetzung, ohne Konflikt, ohne Prügelei aus.
Auch ein Grund wahrscheinlich, warum gerade Raufergruppen oder Sozialkontaktstunden so en vogue sind, weil einfach viele Hunde nicht mehr so gut kommunizieren können, wie du sagst, oder es nicht lernen durften und man dann dieses künstliche Konstrukt, also es ist überhaupt nicht wertend gemeint, ich finde es super, wenn es gut angeleitet ist, aber dieses künstliche Konstrukt irgendwo in einer Hundeschule erschafft, wo dann eben auch dabei etwas gelernt werden kann, in der Wiederholung vielleicht, oder es angeleitet wird, sodass es nicht total eskaliert oder die Menschen sich auch einfach sicherer fühlen, weil jemand dabei ist, der ein Gefühl dafür hat und sagt, so sieht's aus und vielleicht auch manchmal sagt, dein Hund ist nicht total blöde mit anderen. Das ist einfach, der droht halt schneller vielleicht mal, aber der eskaliert nicht deswegen komplett oder sowas.
Ja, du hast das in so einem Nebensatz gesagt, es muss halt gut geführt und gut gemanagt werden. Ja, wenn da kompetente Personen sind, die sich da auskennen und die das gut machen, dann können die Hunde in der Tat auch was dazulernen. Also auch, ne, aber das halten ja viele Menschen gar nicht mehr aus, wenn so zwei Burschen jetzt mal, keine Ahnung, 3, 4, 5 Minuten imponierend voreinander stehen. Das hält ja kaum noch einer aus. Dann muss man da sofort einschreiten und dann können sie natürlich auch gar nicht lernen, sich unentschieden zu trennen und sagen, oh, okay, dann machen wir es halt nicht, ne? So. Aber man muss dann natürlich auch sagen, wenn die sich prügeln würden, muss es ja auch mindestens mal ein oder zwei Menschen geben, die wieder auseinanderpoolen. Ja, und ich glaube, dass oder dafür, das spricht auch für diese Sozialkontaktgruppen, weil aus meiner Erfahrung die HundehalterInnen viel mehr Sorge haben, dass was passiert.
Mhm.
Und quasi früh eingreifen und nichts zulassen und dann denken sie, haben da irgendwie so einen kleinen Schwerverbrecher und wenn du den mal laufen lässt, gerne auch mit Maulkorb gesichert, dann kommt da nur heiße Luft.
Ja.
Ne? Und das wirklich auch zu erleben, dass er gar nicht so schlimm ist, wie man es befürchtet. Ne? Aber das ist ja auch gut so, dass die Leute das nicht auf der Hundewiese ausprobieren und sagen, ich wollte mal wissen, was er macht, sondern dann lieber kontrolliert in eine Hundeschule, Sozialkontaktgruppen gehen, wo dann auch kompetente Menschen hintendran früh einschätzen können, also gut einschätzen können, entweder früh oder halt auch laufen lassen, damit, wenn eine Lernerfahrung bei rauskommt und keine sinnlose Verletzung. Und auch der Hund, der verletzt hat, hat ja was gelernt. Und das sollen die auch nicht. Ne? Also das muss schon gut gemacht sein, ne? Damit da wirklich der Lernerfolg vor Beobachtung und ich wollte es mal erleben, ne, steht.
Ich bin sehr dankbar, dass ich meinen Hund, also Jeppe, den Aussie, ganz viel in Situationen mit anderen Hunden schubsen konnte. Nicht zuletzt auch durchs Karnes-Studium, weil man da mal die Hunde miteinander laufen lassen kann und man da untereinander so ein Vibe hat, dass auch mal ein bisschen was laufen gelassen wird und man da nicht so Sorgen hat, dass alle sofort in totalen Sorgen ausbrechen, wenn es mal ein bisschen laut wird oder so. Da merke ich wirklich, wie toll es ist, wie gut der mittlerweile in Konflikten ist, während meine zweite Hündin, der ich das nicht so viel zugestehen konnte bis jetzt, ich merke, dass sie da auch einfach wirklich, ja, das auch nie lernen durfte. Und der durfte natürlich eine Welpengruppe besuchen und als Junghund ganz, ganz viel auf die Kacke hauen und gucken, ob er der Stärkste im Dorf ist. Und ja, das durfte die andere halt nicht. Und diesen Unterschied, der ist wirklich natürlich auch charakterlich, aber der ist wirklich groß. Und wie toll aber, wenn Hunde das durften und diese Anleitung erfahren konnten, wie wertvoll das sein kann.
Ja, absolut. Und hier muss man auch nur noch mal ergänzend dazu sagen, auch wenn es Hunde, also es macht Sinn, dafür sind ja Welpen, Junghundestunde und Sozialgeschichten alles da. Trotzdem kann hinten bei rauskommen, dass ein Hund, wenn er dann die Pubertät hinter sich hat und Erwachsene sagt, du, ich habe keinen Bock mehr auf andere Hunde, auch wenn ich gut sozialisiert wurde, dann muss man es ihm später auch nicht mehr antun, wenn er sagt, voll, so, das war eine schöne Zeit, aber ich brauche das jetzt nicht mehr.
Bin eher so der Menschenhund, lass mich in Ruhe mit anderen.
Genau, ich sage das nur, weil wir sehr viele KundInnen entlasten können, wir denen sagen, der muss nicht auf die Hundewiese. Ne? Also der will doch gar nicht. Ne? Wenn ein Hund Bock drauf hat, gerne. Und dann macht das auch Sinn, wenn da eine gute Sozialisierung stattgefunden hat. Das macht schon alles.
Habe ich gerade gestern Sinn, eine Folge mit Michael drüber geschnitten, wo er sagt, Rechte des Hundes, Ergänzung. Ein Hund hat auch das Recht dazu, nicht mit anderen befreundet sein zu wollen.
Das würde ich so unterschreiben. Und letztendlich ist das ja auch eine hausgemachte Geschichte. Ne? Ich meine, wir holen die Hunde mit 8 Wochen aus der Familie raus, ne, und packen sie zu uns Menschen. Das ist nicht normal. Ne? So, das heißt, wir haben ja dafür gesorgt, dass das jetzt so eine artübergreifende Geschichte zwischen Mensch und Hund wird. Ne? Und dann müssen wir uns auch nicht wundern. Ich meine, das sieht man immer wieder. Ich meine, wenn du einen Hund mit einer hohen Sozialkompetenz hast, dann häufig Hunde, die auf der Straße groß geworden sind. Ne? Da war soziale Kompetenz überlebensnotwendig. Ja, und ja, also das ist ein nochmal ganz...
Wobei da es natürlich auch die gibt, die dann sehr schnell in den Konflikt gehen, wie meine, weil sie sagt, ja, aber ich brauche ja die Ressource, die ist mir schon wichtig jetzt mit dem Futter, aber die würde sich dann halt vielleicht auch nicht bis aufs Blut einfach für einen Ball zerbeißen, sondern da geht's halt auch um was Sinnvolles.
Ja, ja. Und sie haben natürlich auch mehr Erfahrung, wann lenke ich ein und wann könnte ich da als Sieger rausgehen. Das heißt, diese Erfahrung haben ja unsere Hunde. Ich will jetzt gar nicht mal sagen, Gott sei Dank, aber die haben unsere Hunde halt weniger. Ne? Dass sie einfach diese Erfahrung nicht so gut machen dürfen. Es ist ja selbst in den Hundeschulen, wenn ich jetzt sage, wir lassen die Hunde in den Freilauf, ne? Und was ist das Kriterium, wann greift man ein? Meistens das Hauptkriterium sind die Emotionen der Leute, die drumherum stehen. Ja? Kynologisch, aus kynologischer Sicht könnte man sogar häufig mehr laufen lassen. Ja, nur die Leute kriegen ja dann am Rande schon Schnappatmung, ne? Und dann ist es meistens schon, okay, ich sorge da mal dafür, dass es hier, und man will das ja auch nicht, ne? Das heißt, in der Hundeschule, da kloppen die sich permanent und so. Also es ist ein schwieriges Thema, ne? Ich weiß auch gar nicht, wie man das irgendwie wieder, ich will nicht sagen rückwärts dreht, aber ne, wer will das ausprobieren und die Menschen auf der Hundewiese sollen es nicht ausprobieren, weil das ist dann doof, mit der Auseinandersetzung. Und ja, mein kleiner Tipp noch, wenn man die Dinge macht, immer schön jemand abstellen, der filmt, ne? Weil dann kann man sich das hinterher in Ruhe nochmal angucken, muss auch gar nicht, wenn es keine Klopperei gegeben hat. Aber wenn es, das war ja die Ausgangsfrage, woran erkenne ich das? Ja, live ist es echt schwierig zu erkennen, weil es geht manchmal schlagschnell, dann hat man noch die emotionale Brille auf, ne, wenn mein Hund involviert ist, ne, dann kann ich nicht so wertfrei gucken, ne, fremde Hunde kann ich super beobachten und super sachlich analysieren, wie das Verhalten war und wie es ausgesehen hat. Beim eigenen Hund kommen dann die Emotionen mit dazu, ne, und wenn man schon zu so einer, wenn schon so eine Situation zustande kam, die dann gefilmt zu haben, ist schon schicki, weil dann kann man sich, wenn man dann mal an, die Hunde haben sich
in Zeitlupe nochmal, dreimal.
Ja, die haben sich ein bisschen gekloppt, dann kann ich jetzt, und das ist super spannend, also ich liebe ja, das kennst du ja vom Studium, ich liebe Videosequenzen und Aufnehmen und den Abgleich, wie habe ich es live wahrgenommen, jetzt eine Stunde Pause, ein Käffchen getrunken und nochmal Video angeguckt, also dieses Live und Emotionale im Abgleich zu dem in Ruhe mit dem Rationalen. Und man kann häufig auch die Körpersprache des Hundes gar nicht mehr so gut beschreiben. Ja? Weil das halt, ja, das ist halt menschlich, das ist dann aufregend und das geht ja in alle Richtungen, ob das jetzt mein Hund ist oder ob ich als Hundetrainer für diese Gruppe verantwortlich bin. Ja, dann habe ich ja auch wieder eine ganz andere Sichtweise. Ja, deswegen, wenn man Dinge ausprobiert, wo auch immer, gerne Kamera, Handy mitlaufen lassen und dann immer besser einschätzen zu können, hier wäre es gut gewesen einzuwirken, weil hier hat man schon Dinge gesehen. Das kann man, wie du schon sagst, zurückspulen, in Zeitlupe angucken. Da sind uns die Hunde im Lesen voneinander natürlich Hochhaus überlegen. Mhm. Hochhaus, Haus hoch. So, Haus hoch überlegen.
Mhm. Hochhaus hoch. Wie kann man damit umgehen, wenn KundInnen auf keinen Fall Konflikte mit ihren Hunden haben wollen?
Ja, das wäre
jetzt aus BeraterInnen-Sicht gar nicht so leicht, ne?
Ja, also das ist, wie du schon sagst, das ist ein Beratungsauftrag, den man hat. Und jetzt wäre so meine Herangehensweise, erstmal aufzuzeigen, was wären die Konsequenzen daraus. Ne? Das heißt, das käme jetzt ein bisschen pauschal, die Frage auch. Das heißt, das ist die Frage, was würde passieren? Kann man ein Leben lang konfliktvermeidend sein? Ja. ist wirklich ein Problem da, was die Leute aber gelöst haben wollen, was ja in der Regel der Fall ist, sonst würden sie ja nicht kommen. Ne? Die Leute, die sagen, ich will keine Konflikte angehen und ich schwimme hier durchs Leben, allglatt, die kommen ja nicht. Das heißt, es gibt ja einen Grund, warum sie gekommen sind. Und das wäre jetzt erstmal der beraterische Ansatz zu sagen, du bist doch gekommen, du willst irgendwas ändern. Ich kann jetzt mein Trainingskonzept darstellen, ohne die Leute jetzt da reinzuschubsen oder so, du musst das aber machen. Meine Herangehensweise würde folgendermaßen aussehen. Ne? Und dann würde ich mein Trainingskonzept vorstellen, was dann auch mit einer Konfliktannahme und einer Konfliktlösung einhergeht. Mein Trainingskonzept ist keine Konfliktvermeidung. Dafür braucht man mich nicht. Das kann man, wie wir es ja vorhin schon hatten, organisieren und selber machen. Ich bin Hundetrainer. Bei mir steht das Grundkonzept Konflikt annehmen und zu verändern. Verhaltensänderung, Konfliktannahme. Und dann kann jemand sagen, du, das habe ich mir anders davor gestellt, da kann ich vielleicht nicht mitgehen. Ja, ich würde lieber gern ab- und umlenken. Da würde ich sagen, jo, kann ich dir jetzt kurz zeigen und erklären, wie man es macht? Dann brauchst du mich aber auch nicht mehr in der Folge. Ja? Oder es gibt ja vielleicht Kolleginnen und Kollegen, die das in deinem Sinne machen, so wie du dir das mit dem Hundetraining und dem Konfliktvermeidenden vorgestellt hast. Hier würde ich erstmal meine Grundphilosophie im Hundetraining, ne, die würde mich bei solchen KundInnen an Grenzen stoßen, weil ich nichts im Angebot habe, was ich will nicht in Konflikt gehen, im Angebot habe. Und das wäre mein beraterischer Herangehensweise, mein Konzept aufzeigen, die Vorteile meines Konzeptes darzulegen und auch die Nachteile, die es gibt, klar, und auch die Vorteile und Nachteile von dieser konfliktvermeidenden Herangehensweise. Und dann müssen die Leute selber entscheiden. Wollen sie den Weg mit mir gehen? Oder wollen sie auch noch ein bisschen überlegen, ne? Oder wollen sie auch gerne woanders da gucken, ob sie da auch, und da freue ich mich von Herzen, wenn sie eine andere Grundphilosophie im Hundetraining finden und dann trotzdem ihr Problem quasi wie auch immer gelöst bekommen. Und sei es durch dauerhaftes Vermeiden oder, sind wir wieder ein bisschen bösartig, ne, Alternativverhalten auftrainieren und hoffen und was auch immer. Also mir geht es am Ende, dass es Leuten und Hunden gut geht. Entweder mit meiner trainings- und beraterischen Hilfe oder auch gerne mit anderen trainerischen, beratenden Hilfen. Und ich bin da auch keinem sauer, wenn er sagt, na, ich überlege mir das nochmal oder ich versuche es erst woanders da und komme dann nochmal auf dich zurück. Gerne. Ne, dann sind sie halt dann vielleicht doch zumindest teilweise Konflikt annehmend. Und man darf das auch nicht vergessen. Es ist auch, also da muss man erstmal drüber sprechen, was verstehen die überhaupt unter Konflikt? Wie stellen sie sich das vor? Die haben ja manchmal Vorstellungen, was man, wenn man sagt, ich bin konfliktannehmend und verhaltensändernd und problemlösend, dann haben die Ideen, was da auf sie zukommt. Also manchmal ist ja auch die Frage, dass da ein Schreckgespenst hinten dran steht, ne? Und dann kann man ja auch erstmal erklären, wie würde sowas aussehen. Das wäre ja mit dem Trainingsplan. Und man kann ja sagen, du, wir starten. Und du kannst, was ja sowieso bei mir geht, ich buche ja nur eine Stunde nach der anderen. Sie können jederzeit sagen, stopp. Ne? Und sie können ja, wenn ich was vorschlage, jederzeit sagen, stopp. Sie können jederzeit das Training beenden. Vielleicht kriegt man dann auch ein paar Leute rein, die so ein bisschen reinwachsen. Ja? Die sagen, vom Grundprinzip her, vor meinem Charakter wäre ich eher konfliktvermeidend. Und ich bin sogar überrascht, wie viele Menschen für ihren Hund in Konflikte gehen. Ja, wo sie vielleicht auf menschlicher Ebene oder vom Grundcharakter eher konfliktvermeidend wären. Aber wenn es dem Hund besser geht, gar nicht mal, wenn es mir besser geht, sondern wenn es dem Hund dann besser geht, dass sie da wirklich auch über sich hinauswachsen können. Und das ist für mich Hundetraining. Ich glaube an die Veränderung von Menschen. Und es ist ja konfliktvermeidend, ist ja kein schlechter Charakterzug, sondern es ist ja erstmal was Gutes. Ja, und für mich Wert gleichzusetzen mit Leuten, die sagen, ich bin konfliktannehmend. Ja, es ist da kein besser oder schlechter. Und hier wäre jetzt mein beraterischer Versuch, die aufzuzeigen und gucken, ob sie mitgehen können. So, sehr pauschal, weil ich kenne keine Kunden, die zu mir kommen, die sagen, also gar nie ein Konflikt eingehen. Mm. Ne? Das würde sich dann eher auf das eigentliche Problem beziehen. Ne? Und den Weg dahin, den gehen ja viele vielleicht schon mit. Ja, das wäre so das, was mir zu dieser Frage einfällt.
Also sehr transparent und ich finde, man kann zusammenfassen, niemanden etwas aufzwingen und den eigenen Weg oder die eigene Idee überstülpen. Aber ich finde, gerade dadurch kommt immer wieder die Erfahrung, dass man es eben erklärt und das Fachwissen im besten Fall eben dazu auch zur Verfügung hat, zu erklären, wie kann was aussehen, warum ist wie was, was würde das für Konsequenzen haben, wie geht es dem Hund, wie sind Hunde, und Hunde sind nicht nur süße kleine Mäusis oder so, die ganz arm sind und immer nur Angst haben zum Beispiel und so weiter und so fort. Also ich finde, es gibt so viele schöne Geschichten, sowohl von eigenen KundInnen-Erfahrungen wie auch von KundInnen, von Kolleginnen, die ich mitbekomme, wo wirklich Leute, die ankamen, sagen, oh Gott, ich wollte eigentlich alles nur mit Keksen machen, und dann über sich hinauswachsen und am Ende sagen, es ist so toll, ich hätte nie gedacht, dass es irgendwie so werden kann, aber wir sind beziehungsmäßig krass zusammengewachsen. Wir haben so viel jetzt miteinander erlebt und unsere Lebensqualität hat sich extrem gesteigert. Danke, dass du mich daran geführt hast, durch diese Konflikte durchzugehen.
Ja, absolut. Also, und ich kann ja niemand mein Konzept aufstülpen. Also da muss man ja ein bisschen nochmal wirklich die Kirche im Dorf lassen. Ich werde engagiert. Ich werde von jemand gebucht. Ja, und der bezahlt mich dafür, dass ich ihm helfe, die Schwierigkeiten mit seinem Hund in den Griff zu kriegen. Und wenn der sagt, du, ich will nicht mehr, bucht er mich nicht mehr. So. Das heißt, es geht gar nicht. Es sei denn, und dann ist es aber echt schon, also jemand hat echt so massive Probleme, dass er alles tun würde. Ja. Und das wäre dann aber echt eine miese Nummer, wenn ich quasi das Leid und die Verzweiflung von jemand ausnutze, um ihm meinem Konzept aufzustülpen. Ja. Im Normalfall geht das nicht. Weil ich werde gebucht und bezahlt. Und dann kann jederzeit zurücktreten und muss es ja nicht mehr erklären. Er kann sagen, du, ich buche keine weitere Stunde, vielen Dank bis hierher. Und er müsste sich ja weder rechtfertigen noch erklären. Also das ist schwierig. Oder ich muss dann halt, keine Ahnung, hier Psychoterror betreiben, um jemand wirklich mein Konzept aufzustülpen. Das wäre dann aber keine saubere Beratung. Also das wäre schon echt eine linke Nummer.
Eine letzte Anmerkung, Frage noch zu dieser Folge zum Thema Konflikte, die auch schon so ein bisschen eine Überleitung ist zu unserer nächsten Folge. Und zwar hast du am Anfang oder in der Mitte, wie auch immer, öfters mal gesagt, ja, also so andeuten lassen, wir gehen nicht, also wir TrainerInnen, die so arbeiten, ich habe ja auch von dir gelernt, wir gehen nicht direkt in den Konflikt in der ersten Stunde. Wieso eigentlich nicht? Wieso geht man nicht her? Die Leute buchen eine Stunde, man sagt, der Hund zieht an der Leine, dann sagst du bumm, zacka, bumm, jetzt zieht er nicht mehr an der Leine.
Ja, macht man nicht, weil wir reich werden wollen, ne? Und genau, viele Stunden machen müssen. Nein, wenn es zacka die Bumm gehen würde, bräuchten die meisten Menschen ja uns nicht. Also sie haben schon zacka bumm probiert und das ging nicht. Und den Wunsch, dass man relativ schnell sein Problem unmittelbar lösen kann, den kann ich verstehen, aber es braucht hier halt einen sinnvollen Aufbau. Und das hat sich ja schon durch mehrere Podcast-Folgen gezogen. Das heißt, je ernster der Hund einen nimmt, desto leichter sind dann auch die Lernerkenntnisse, die er ziehen kann. Ein Hund sollte sich an seinem Menschen orientieren können. Das heißt, es ist ein Trainingsaufbau und es ist ein Handlungskonzept und kein Trick. Kein Tipp und kein Trick, den man mal schnell so nebenbei rausschießt und die Leute sagen, ach, das ist ja einfach, mache ich knick-knack und dann, oder zackadibum, wie du gesagt hast, und dann ist das gelöst. Und es kann dann auch am Ende wirklich gefährlich werden. Wenn ich den Leuten gleich sage, nimm den Konflikt direkt an, dann könnte ja der Hund sagen, Moment mal, ich bin drei Jahre alt. Genau, ich bin drei Jahre alt, du warst bisher Konflikt. Du bist konfliktvermeidend gewesen, jetzt warst du mal eine Stunde beim Dornkamp und der hat gesagt, nimm den Konflikt an. Das kann sein, dass ein Hund sagt, nö, das mache ich nicht. Und dann kann es auch bis hin zu gefährlich werden für die eigenen HalterInnen, dass sie sagen, ich soll mich durchsetzen. Der Rainer hat gesagt, ich soll mich durchsetzen. Und der Hund sagt, ja, ich setze mich aber auch durch. Ja? Das heißt, das kann von gefährlich bis im leichtesten Sinne erfolglos alles bei rauskommen. Also es braucht einen vernünftigen Plan, was ja nicht heißt,
oder dass man sehr, immer sehr doll. für den Hund. Also ist ja. natürlich, wenn du eine positive Strafe so hoch setzt, dass sie den Hund unterbricht, dann könnte es ja sogar wirken. Nur die Frage ist, willst du diese positive Strafe so extrem ansetzen?
Ja, und auch das sind ja nicht die Leute, die zu uns kommen. Also die, die das, hypothetisch, die das machen würden, so dollen, die haben das doch schon ohne mein Tutun gemacht. Und wenn es gewirkt,
ja.
ja, da bin ich mir sehr. Also, ne, wenn jemand sagt, du, der muss mal richtig eine vor die 12 kriegen, ne, wer vom Typ her so ist, der braucht doch nicht mich, um zu sagen, das musst du machen. Ne? Also A, dass ich es nicht sagen würde, ne? Und die hätten das schon gemacht und wenn das dann geklappt hätte, wären sie auch wieder nicht bei mir. Ja, das heißt, wir sprechen ja immer dann von Leuten, die zu uns kommen, die schon gewisse Sachen ausprobiert haben, die nicht erfolgsführend waren. Und es macht keinen Sinn, einfach nur Dollar zu machen. Ja, das macht keinen Sinn, sondern es braucht einen planvollen Aufbau. Ne? Ansonsten bräuchten wir auch keine 3 Jahre Karnes-Studium, wenn man sagt, mach halt Dollar. Ja, wenn das die Lösung ist. Das ist sie nicht. Und im Gegenteil, geht man planvoll vor, muss man am Ende viel weniger machen, bis hin zu gar nichts. Ja, weil man über das Soziale sich dargestellt hat, ne, und das Ganze Schritt für Schritt. Den Wunsch, nochmal, den kann ich verstehen, auf direktem Wege sein Problem zu lösen. Aber es letztendlich unsere Aufgabe ist es, zu überprüfen, ist die Beziehungsstruktur stabil genug, um ins Training zu starten? Ja, also passt das? Und jetzt ein Handlungskonzept zu erstellen, was auch dem Hund die Chance gibt, in die richtige Richtung zu lernen und nicht gleich in die schwerste Situation gehen und dann mach halt Dolle. Das ist nicht Karnes.
Nee.
Also,
das wäre eine Red Flag für mich im Hundetraining, zu sagen, kein Erstgespräch, sondern boom, zacka, boom. Ja.
Jo. Auf dem Weg zum tatsächlichen Konflikt kann man natürlich über stellvertretende Konflikte gehen, ne? Um quasi das so planvoll aufzubauen, dass der Hund an anderer Stelle schon gelernt hat, also stellvertretend gelernt hat, Dinge von seinem Menschen zu akzeptieren, gerade Verbote, ne, zu akzeptieren, damit das dann im tatsächlichen Konflikt für ihn leichter leistbar ist.
Und was diese Stellvertreterkonflikte sind und wie die aussehen können, darüber sprechen wir in der nächsten Folge, würde ich sagen.
Sehr gerne.
Das war sie, die Folge zum Thema Konflikte. Ihr findet uns auf Instagram unter canis_kynos. Wenn ihr auch mal Fragen zu einer Folge beisteuern wollt, die sammle ich regelmäßig auf meinem Instagram-Account Jona und die Hunde, Jona mit I. Wenn ihr jetzt mehr zu den Canis-Veranstaltungen und den Ausbildungen wissen wollt, dann schaut unbedingt vorbei auf canis-kynos.de. Ihr findet dort unter offene Veranstaltungen sowohl Seminare, Workshops, aber auch Online-Vortragabende für HundetrainerInnen und auch vieles für HundehalterInnen. Und jetzt wünsche ich euch und euren Hunden eine richtig gute Zeit. Bis dahin, tschüss!